Christoph, freust du dich auf die Oscars und wirst du sie schauen?
Ich freue mich enorm und ich werde sie schauen. Also Oscars sind ein Teil meines Filmjahres, das ist so die eine große Veranstaltung, für die ich Zeit habe. Und dieses Jahr freue ich mich besonders drauf, weil ich eben die Filme, die für den besten Film nominiert sind, total interessant finde und ich das Rennen unklarer finde als in den vorigen Jahren.
Clara, wie ist bei dir?
Ja, die Snacks für die Oscar-Watch-Party sind schon bereitgestellt fast. Ich weiß nur jetzt schon, dass es für mich wieder wild wird und mein Herzschlag wieder ein bisschen hochgehen wird für ein paar Aufreger. Aber das besprechen wir ja gleich.
Ja, für mich ist das ja nur ein Job und da wir keinen Oscar-Rückblick machen, freue ich mich nicht so drauf und werde sie auch nicht gucken, denn wir machen ja nur einen Oscar-Ausblick. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Christoph Dobitsch.
Moin Moin.
Clara Atlanta-Krön.
Hi.
Und wir sprechen über die Filme, die bei den Oscars in diesem Jahr 2024 nominiert sind. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass wir wieder hier diese kleine Oscar-Folge machen können. Ich bin ehrlich, eine Folge, für die es immer harsche Kritik gibt, wenn wir die hochladen. Also einerseits für das, was jetzt gerade passiert ist, mir ist jetzt gerade selber aufgefallen. Und zwar, es gibt immer eine Person, die jedes Jahr sagt, dass ich immer meine eigenen Witze so anlachen würde. Also ich fange selber so im Gespräch an, so mitzulachen mit dem, was ich sage. Ich glaube, es ist irgendwie menschlich, aber nicht alle machen das. Und da gibt es immer einen, der auf Twitter immer sagt, dieser Moderator bei der Oscar-Folge, ich hasse den, der lacht immer seine eigenen Witze an. Und das andere ist, wir sind oft zu kritisch, Clara. Wir machen das ja jetzt schon zusammen jetzt oft diese Oscar-Folge, das vierte Mal schon, mit wechselnden Gästen. Und oft kommt dann so ein bisschen, über jeden Film wurde schlecht geredet. Christoph, deswegen haben wir dich mit im Boot.
Ich
habe das
dabei.
Gefühl, du bist ein bisschen wohlwollender als wir. Ist es so?
Ja, ich glaube total. Hast mir ja schon angekündigt, dass ich sozusagen der Mensch bin, der so ein bisschen das Banner der Hollywood-Filme hochhalten muss. Und ich tue das ehrlich gesagt total gern. Also ich bin ja mit Hollywood-Kino groß geworden und ein großer Teil meines Filmlebens besteht einfach darin, Leuten Filme näher zu bringen. Also sei es Studierende in meinen Seminaren, sei es irgendwie bei Kinoveranstaltungen und Filmabenden, die ich organisiere, oder sei es bei Freunden und Familie, die halt nicht immer alle Filmcracks sind. Und die Oscar-Zeit ist für mich ein totales Geschenk, weil da redet plötzlich jeder darüber. Da kapieren die Leute, dass es Filme und Kino gibt. Und meine Mutter hat keine Ahnung, was Berlinale oder Cannes oder Locarno ist, hat noch nie von Max Ophüls geheilt. Aber die wird mich nach der Oscar-Verleihung fragen, ob sie den besten Film gucken soll. Und das ist halt für mich einerseits als Guilty Pleasure, die Oscar-Verleihung zu gucken, super, aber eben andererseits, weil eben mein nerdiges Nischenthema plötzlich ganz großer Mainstream ist und mit ein bisschen Glück halt auch interessante Filme mehr Aufmerksamkeit bekommen, um die Leute so ein bisschen vom Mainstream ins Dickicht der Filmwelt zu führen.
Das ist kein schlechtes Feld, oder? Bei den bester Filmnominierungen in diesem Jahr, finde ich. Weiß nicht, wie ihr das so seht. Ich hatte in diesem Jahr nicht so stark dieses Snap-Gefühl wie in den letzten Jahren. Also offensichtlich sind natürlich Lieblinge von uns hier bei Katz nicht mit dabei. Roter Himmel von Christian Petzold ist nicht für den besten Film nominiert. Schade. Aber sonst ist es schon so, dass vieles, was in Cannes, Venedig irgendwie Eindruck gemacht hat, irgendwo auftaucht, finde ich so. Ich denke, der Film, der natürlich so ein bisschen fehlt, ist Dune Part 2, weil die den verschoben haben. Ne? Also der wäre sonst bestimmt auch noch hier irgendwie mit drin oder Denis Villeneuve hätte irgendwie noch eine Nominierung hier. Aber ich glaube zum Beispiel auch, weil Anatomy of a Fall Cannes gewonnen hat, aber Zone of Interest so ein beeindruckender Film ist, haben wir da auch zwei von denen gleich so mit drin zum Beispiel, bei denen man auch vielleicht hätte denken können, schade, dass die es nicht geschafft haben oder so. Und dann natürlich dieses Barbie-Oppenheimer-Ding und so. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Clara, wie findest du so das Nominiertenfeld?
Also ich versuche mich ja jetzt heute zu benehmen, nachdem du gesagt hast, dass
nein,
ich letztes
nein,
Mal Kritik
dafür ist
Christoph
auch wieder da. Nein, nein,
ich wollte sagen, wir können machen, was wir wollen.
Ich muss aber sagen, dass ich die Auswahl tatsächlich, also sehr viel besser finde als im Vorjahr und ich mich über viele Filme gefreut habe, dass sie eben diese Aufmerksamkeit jetzt zuteil werden. Und es gibt jetzt nur ein, zwei Picks, von denen ich nicht verstehen kann, was die da in der Liste machen. Aber insgesamt hatte ich eigentlich sehr große Freude an der Auswahl.
Geht mir tatsächlich hundertprozentig genauso. Also es ist witzig, dass du sagst, du bist eher sehr kritisch, was das angeht. Ich bin eher sehr wohlwollend, aber auch ich habe so ein, zwei Filme, die dieses Jahr für mich ein bisschen rausstechen aus einer ansonsten für meiner Ansicht nach für die Oscars hervorragende Auswahl und ich bin total gespannt, ob wir da die gleichen haben oder ob wir uns doch da total in die Wolle bekommen.
Ja, es ist, glaube ich, klar. Also American Fiction muss raus, Maestro muss raus und dafür müssen Boy and the Heron und John Wick 4 rein und wir hätten eine Knallerliste, oder? Das wäre doch irgendwie nicht schlecht.
Ich habe tatsächlich, also ich war sehr, sehr, sehr verwundert, dass All of Us Strangers da nirgendswo so sich reingemogelt hat.
Ach stimmt, den, das ist vielleicht so ein kleiner Snap, ne?
Genau, ja. Genau, das hätte ich gedacht, ah ja, den hätte ich da irgendwie doch in der diesjährigen Auswahl gesehen, aber wie gesagt, ansonsten, ein bisschen Schwund ist ja immer nicht wahr. Also es gibt immer so die Filme, über die man sich wundert und die, über die man sich freut und ja, dieses Jahr fühlt es sich ganz gut an.
Wie findet ihr so die Verleihung? Ich habe, glaube ich, letztes Mal schon nicht mehr geschaut und als ich jetzt dieses Jahr wieder gehört habe, es macht wieder Jimmy Kimmel, dachte ich, okay, nee, dann bin ich sowieso raus, weil, also dann kann ich auch einfach, dann kommt es ja aufs Gleiche hinaus, ob ich schlafen gehe oder mir das anschaue dann tatsächlich. und da ist ja, finde ich, auch wenig interessanter Showcharakter mittlerweile. Also früher gab es ja noch, weiß ich nicht, Neil Patrick Harris, der noch mal eine Musical-Nummer gesungen hat am Anfang oder irgendwas. Aber mittlerweile habe ich ja wirklich fast das Gefühl, es ist wie so eine Aufsichtsratssitzung, wo man die Quartalszahlen vom letzten Jahr noch mal vorliest oder so. Findet ihr, da ist noch viel zu holen? Weil die Zahlen, müssen wir sagen, die sinken und sinken jedes Jahr. Es wird immer weniger geschaut. Und irgendwie traut sich aber auch niemand, das noch so zu moderieren oder so, also weil es da auch immer dann so einen Aufschrei gab. Also ich finde es eine ganz komische Veranstaltung. Denkt ihr, da ist wirklich noch was zu holen oder sind es wirklich halt die kleinen Dankesreden, die manchmal ganz cool sind oder dass man sich dann halt freut, wenn eine Regisseurin oder ein Film, den man mag, da irgendwie abräumt? Wie ist das bei euch?
Ja, Ryan Gosling performt dieses Jahr, oder? Das ist einer der Hauptgründe, warum ich schaue.
Das stimmt, ja. Letztes Mal war RRR, ja. Ne? Hat da auch
die
stimmt, ja. Die haben Aufmerksamkeit bekommen, ja. Ich habe echt, was die Verleihung angeht, so eine komplette Hassliebe. Es war so viele Jahre eben das Gleiche, dass man denkt, okay, irgendwie muss man es sehen, das gehört dazu, das ist morgen Gesprächsthema und dann quält man sich da bis irgendwie 4, 5, 6 Uhr morgens. Dieses Jahr ja ein bisschen weniger, also ist, glaube ich, kurz und wird vorgezogen, was ich gut finde. Aber in so vielen Jahren hatte ich das Gefühl, man wartet eben auf diesen einen Moment Oscar-Geschichte, auf den Roberto Benigni, der über die Stühle geht, um den Moonlight La La Land Austausch und ähnliches. Und meistens kommt er nicht und man hat irgendwie 3, 4 Stunden der Zeit mit einer ein bisschen mittelmäßigen Veranstaltung hingenommen. Aber trotzdem komme ich da nicht ganz raus. Aber wenn ich mal so direkt nochmal zwischenfragen darf, Clara, du meintest eben, du wirst Herzklopfen haben und mitfiebern. Bist du da, wenn du es denn guckst, so emotional dabei? Also macht ihr Tippspiele, kaust an deinen Nägeln, schmeißt irgendwie Sachen um, wenn deine Sachen nicht gewinnen? Oder bist du ein bisschen ruhiger, wenn die Verleihung erstmal stattfindet?
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich am Sonntagabend Sachen durch die Gegend werfen werde. Wegen eines bestimmten Films, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Mhm. Und ansonsten habe ich ja immer großen Spaß. Und ich glaube, es sind ja auch ein paar Leute auf dem Katz-Discord dabei, die es mit anschauen dann live. Mhm.
In diesen schon Discord cool. Kommt ihr rein. Wenn ihr Katz finanziell unterstützt auf steadyhaku.com/Katz, geht das auf 3 Euro im Monat. Seid ihr dabei? Ja, bitte weiter.
Genau.
Da wird das auch geguckt, ja. Okay. Wir gehen diesmal nicht durch alle möglichen Kategorien durch, sondern beschränken uns mal auf die Nominierten für den besten Film. Das liegt daran, ich war ja lange im Ausland gerade und ich bin gerade wirklich vor 2 Stunden oder so hier in meine Wohnung reingekommen. Ich habe noch gerade Maestro es ist ja GDL-Streik hier, im Flixbus noch auf Netflix geguckt. Also es ist, man kann entweder sagen, einerseits könnte man sagen, es ist irgendwie ein bisschen hingehampelt von mir. Andererseits könnte man sagen, das ist Einsatz, ja. Also das habe ich jetzt noch gemacht. Deswegen beschränken wir uns so ein bisschen auf die und beschäftigen uns nicht so stark mit den anderen Kategorien. Vielleicht fangen wir einfach mal an, über Filme zu sprechen. Man muss sagen, über viel davon haben wir hier schon gesprochen irgendwie. Also wir hatten in der Film des Jahresliste ein paar davon dabei. Wir haben Folgen gemacht zu einigen dieser Filme. Und wie immer ist es aber natürlich auch so, weil wir uns bei Katja nach Deutschland Start richten, dass manche von denen gerade erst so über uns hineintröpfeln. Ich glaube, American Fiction war so der jetzt am spätesten irgendwie gedroppt ist auf Amazon gerade ja. Noch. Aber doch, es müssten alle jetzt zu sehen sein. Ne? Schon in manchen Jahren ist es ja manchmal so, dass es erst dann im nach der Verleihung dann die ins Kino kommen. Und lass uns doch vielleicht mal anfangen mit The Holdovers von Alexander Payne. Das ist ein Film, der auf einer Jungschule spielt und Paul Giamatti ist so ein Lehrer, ein ja so knorriger alter Typ, der besonders in der griechischen Antike sich gut auskennt und sehr, sehr streng ist. Und manche seiner Schüler müssen über die Winterferien da bleiben. So ein bisschen wie Harry Potter in Hogwarts. Ja, der musste ja auch immer da bleiben, weil er nicht zurück durfte. War das nicht so? Und dann gibt es so eine, ja, so eine seltsame Leidensgenossenschaft an Schülern, die auf dieser Schule noch weiter sind. In den 70ern spielt das, die dann also versuchen, zusammenzuhalten gegen diesen Lehrer. Aber irgendwann reißen alle anderen ab und nur noch er ist da mit diesem Lehrer und der Köchin. Und es entsteht so ein, ja, ungleiches Gespann. Und es ist ein sehr herzerweichender Film, zumindest möchte er das sein. Ne? Also ich habe vielerorts gelesen, das ist so ein Film, wie die irgendwie eigentlich gar nicht mehr gemacht werden. Hm. Sowas Heimeliges, Instant Classic und so weiter und so fort. Christoph, hat das für dich funktioniert?
Auf genau der Ebene, die du eben angesprochen hast, ja. Also für mich ist The Holdovers halt einer der zwei kleinen Verlegenheitsfilme, die hier in die 10er-Auswahl reingekommen sind, einfach um die Liste zu füllen. Aber in genau dem, was er tut, nämlich, dass er dieses 70s-Feeling sowohl in seiner Ästhetik als auch in der Story nachvollzieht, dass er eben mit Paul Giamatti einen ja wirklich sehr, sehr starken Hauptdarsteller hat, der halt einen Großteil des Films trägt und dass er eben so eine ganz kleine und von bekannten Klischees und Tropen durchzogene Geschichte erzählt und dabei eben so ein herzerwärmender Feiertagsfilm ist, auf der Ebene funktioniert er bei mir. Also ich bin sicher, das ist so einer, den ich so ohne Verlegenheit zu meiner Familie über die Festtage bringen kann und den gucken will und finden irgendwie ganz nett. Und dann ist er cool. Aber das ganz große Kino ist er eben für mich nicht, sondern so ein kleiner Zwischendurchs-Feiertagsfilm, mhm, der in den 70ern zu Hause sein möchte.
Was stört dich daran?
Nämlich stört gar nicht so viel. Also ich glaube, man kann sich die Frage stellen, ist halt diese Art von Erzählung, also ein Film, der halt so tut, als wäre eine sehr viel ältere Gattung Film und das in seinen erzählerischen Mustern, in seinen Typen und halt eben auch in seinen Handlungsabläufen zum xy-sten Mal passiert, ist das ein Film, den man braucht? Und ich glaube, die Antwort ist, warum nicht? Also im Sinne von, wenn du nicht in den 70er Jahren im Kino warst und irgendwie keine alten Filme schaust, ist es vielleicht das erste Mal, dass du genau diese Geschichte vom rebellischen Schüler und knorrigen Lehrer bekommst, die sich irgendwie miteinander anfreunden. Und mich stört daran nichts. Ich sage nur, das ist halt so einer, wo ich denke, ah ja, okay, der macht was, ja, was irgendwie komplett in Nostalgie und in beschrittenen Faden verhaftet ist, aber das macht er schon gut.
Beschrittene Pfade ist nicht schlecht. Ich hatte das bei mehreren Filmen in letzter Zeit, also nicht nur bei denen, die hier für den besten Film nominiert sind, auch so ein bisschen bei Oliver Strange, auch so ein bisschen bei Dune 2, dass ich in letzter Zeit viele Filme gesehen habe, bei denen ich so dachte, irgendwie schreibt sich das Drehbuch gerade so selbst und ich schaue dabei zu, wie die Figuren in dem Film sich jetzt auf die Stellen stellen, die auf der Bühne markiert sind, auf das X und dann da und dann weiß ich gleich, kommt noch das und irgendwann passiert das. Man könnte das natürlich Genre-Konvention nennen. Manchmal ist es vielleicht auch einfach etwas, das man besser verschleiert, wenn man einen Film macht, dass man so ein bisschen vielleicht ein paar falsche Fährten legt oder sowas. Der ist sehr straight hier, dieser Film. Ich mag das Fake-70s-Setting so ein bisschen, weil ich diese Serie, die wir in den 70ern, The 70s Show, immer so viel geschaut habe. Und das ist ja auch quasi etwas, was aus den frühen 2000ern ist, was die 70er sein möchte. Und es hat hier manchmal so ein bisschen diesen gleichen auch Dödelhumor, also als er dann von seinem Lehrer wegrennt und dann über dieses Trampolin da irgendwie springt und auf die Fresse fliegt und so. Da hat der Film für mich ganz gut funktioniert. Ich finde, dass der sehr stark versucht, so auf die Tränendrüse manchmal zu drücken über die Figur dieser Köchin, die ihren Sohn verloren hat. Und dass das so ein bisschen forciert für mich irgendwie wirkt in diesem Film, um irgendwie noch eine weitere Perspektive mit reinzubringen, um das irgendwie so rund zu machen. Man will ja sowas bei diesen Weihnachtsfilmen auch immer, was doch so ein bisschen leicht tragisch ist, aber dann doch die Familie kommt wieder zusammen. Und ja, also es war ein bisschen transparent irgendwie so für mich. Ich habe den schon ganz gerne geschaut, aber es ist für mich, und da gleicht er sich zum Beispiel mit Dune 2, irgendwie die ganze Zeit nicht so ganz das übergesprungen, was hier, glaube ich, erzeugt werden sollte, sondern ich habe das irgendwie eher so wahrgenommen, dass man halt jetzt versucht, sowas hier auch wieder zu machen. Und ja, man konnte sich das anschauen. Clara, wie findest du den?
Mir hat der sehr gut gefallen und ich finde es schon bemerkenswert, dass so ein Stoff es auch in die Oscar-Auswahl schafft, also wo der Schwerpunkt eben eigentlich schon sehr auf dem Komödienaspekt liegt und nicht
das
so sehr.
Das finde ich auch ganz gut, ja.
Ja, und nicht so sehr auf einem, auf dem Drama-Teil. Und ja, und ich würde auch nochmal besonders hervorheben wollen, dass der Humor auch teilweise sehr speziell ist. Also das eben, finde ich, ist auch kein klassischer Film, der sich dem Publikum versucht anzubiedern. Höchstens mit den eher traurigen Szenen, aber nicht mit dem Humor. Das fand ich schon echt gut gemacht. Und mir haben besonders auch die Nebencharaktere sehr gut gefallen. Ich war eher etwas enttäuscht dann, als etliche Schüler auf einmal mit dem Heli abgeholt werden und dann aus der Geschichte verschwinden. Ich hätte einen Film über deren Skiurlaub vielleicht auch ganz gut gefunden. Aber insgesamt, ja, finde ich es cool, dass er in der Liste ist. Ja, und man kann den Film auf jeden Fall auch von der Machart, denke ich, würdigen, weil der 70s-Look trotzdem sehr modern dargestellt ist und tolle Einstellungen dabei sind und auch in den Dialogen eine interessante Dynamik entsteht, dass manchmal das Gespräch vor dem wesentlichen Punkt endet und es einfach beim Zuschauer gelassen wird. Ja, finde ich durchaus bemerkenswert.
Aber ich frage mich, ist denn der andere, ist das nämlich für dich auch hier ein Wackelkandidat, Christoph? Weil das ist für mich auf jeden Fall American Fiction von Court Jefferson. Es geht um Jeffrey Wright, der spielt einen Schriftsteller, Thelonious Ellison heißt der, und wegen Thelonious ist sein Spitzname Monk. Und ja, der hat ein paar Bücher geschrieben, ist sehr, glaube ich, an Mythologie interessiert und schreibt sehr große Literatur, kann man vielleicht sagen, die nicht so ganz einfach zu verdauen ist vielleicht, und findet seit längerem keinen Verlag mehr für sein neues Buch und legt sich auch mit so einer Schülerin an, weil er das N-Wort an die Tafel schreibt und die will das nicht, eine weiße Schülerin, und hat dann so ein bisschen, wird gehen gelassen von der Universität für eine Weile auf jeden Fall, und dann ist auch noch seine Mutter krank, sie erkrankt an Alzheimer und er braucht Geld, um ihr zu helfen, und deswegen, na, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Deswegen schreibt er nicht quasi ein populäres Buch, sondern eigentlich aus Scheiß schreibt er ein Buch, das, wie heißt es erstmal? Pathology oder so? Ja, ne? Und dann heißt
My Pathology.
Genau, und ja, später heißt es Fuck, das so schwarze Klischees bedient. Ja, es geht um Gangster und das Ghetto und alle reden halt so, wie man da redet, und er lautsprachlich das auch so in diesem Buch, und er schickt es seinem Editor und der schickt es weiter, und tatsächlich wollen Verlage dieses Buch haben und es wird ganz, ganz groß gehandelt, dieses Buch, und jetzt muss er so ein bisschen sich fragen, ja, verkaufe ich jetzt dieses Buch weiter und gebe ich mich auch in manchen Interviews als dieser Typ aus, um irgendwie meiner Mutter den Krankenhaus und später dann auch den Aufenthalt im Altersheim finanzieren zu können. Das Interessante vielleicht ist noch, dass dieser Film auf einem Buch basiert und das Buch ist von 2001. Mhm. Also eigentlich ist dieses Buch so ein bisschen eine Beschreibung des Literaturmarktes von damals, wo schwarze Schriftsteller, Schriftstellerinnen immer so in die gleichen so Arten zu schreiben gedrängt wurden eigentlich. Der Film kommt aber nun heutzutage raus, und das ist einer, Christoph, wir haben so ein bisschen mal über Post-Wokeness geredet, als wir über Bottoms geredet haben, und das war der andere, den ich damals meinte, der mich auch so ein bisschen daran erinnert, dass wir mittlerweile in so einer Zeit sind, wo das auch schon ein bisschen her ist, dass es Black Lives Matter und diese ganzen Diskurse gab und jetzt sich auch schon viele, auch zum Beispiel neue Schriftsteller, Schriftstellerinnen etabliert haben, indem sie über diese Themen schreiben, und das wird jetzt auch schon wieder kommentiert und man macht sich eventuell darüber lustig, und das ist an diesem Film, finde ich, ganz interessant, dass er eigentlich etwas beschreibt ursprünglich, was in den frühen 2000ern passiert ist, aber es jetzt nochmal halt versucht zu verbinden und darzustellen. Und es ist natürlich auch interessant, weil wir bei den Oscars ja lange dieses Oscar So White hatten und dann das, worüber der Film sich ja auch lustig macht, über Diversity als so Schlagwort und so, ist ja was die Oscars selber total verändert hat, ne? Also es ist ja mittlerweile eine viel diversere Gruppe von Menschen, die da die Filme auswählt. Clara, wie fandst du den?
Also mir hat der sehr gut gefallen. Ich finde es interessant, welche Filme bei euch alle wackeln, die bei mir in den Top 5 wären, aber okay. Andererseits muss ich sagen, habe ich ein bisschen Sorge, wenn ich den jetzt ausgesprochen gut finde, dass ich ungefähr die gleiche Rolle einnehme
Yes.
wie die Jurymitglieder. Deshalb kann ich nicht so richtig meiner Begeisterung für diesen Film freien Lauf lassen. Was mir aber sehr gut gefallen hat, ist, dass der Film einfach immer andere Entscheidungen trifft für die nächste Szene, als ich erwartet hätte. Und dass er die Charaktere auch so überspitzt zeigt, dass es mir persönlich richtig Spaß macht. Also insbesondere am Ende der Schluss mit Adam Brody fand ich schon, also eine cineastischen großen Spaß, ja. Was allerdings bei mir hängen bleibt, ist vor allen Dingen auch, dass viele Themen, die wichtig wären, weiterhin besprochen zu werden, nicht ausdiskutiert werden können. Und ich finde es schade, dass der Film das auch nicht macht und oft dann, wenn Dialog entsteht, den auch in einer absolut seltsamen Stelle abbricht und es dann da irgendwie nicht weitergeht. Ja, so viel erstmal dazu.
Ja, Ulrich, also wir haben viel gemeinsam, aber bei manchen Sachen bin ich auf einem komplett anderen Ufer. Also das, okay. Die eine Sache ist, American Fiction ist für mich kein Wackelkandidat, hat Chris, hattest du ja eben gefragt. Nee, ganz im Gegenteil, ich fand den auch sehr, sehr gut. Und ich hatte genau wie du, ich hatte das gleiche, wo ich habe den geguckt und meinte so, alter Schwede, als weißer Kritiker darf ich eigentlich nichts über den Film sagen, weil das halt so der Running Gag ist, weil das der Running Gag ist, dass immer wenn irgendjemand was vorliest aus einem Buch oder einen Film zeigt oder so, sind halt die White Dudes die ersten, die aufstehen und super doll applaudieren. Und da habe ich mich schon ein bisschen.
Ja, aber der Film ist doch gegen das. Also du könntest denken, man kann, das ist ja fast ein Film, bei dem Dieter Nuhr sagen kann, ah ja, super, endlich wird hier die Woke-Ideologie mal irgendwie dekonstruiert.
Genau, also ich finde nicht, dass er dagegen ist, und da sozusagen wäre ich halt auch anderer Meinung als Clara. Ich finde nämlich, der stellt total interessante Fragen und gibt keine eindeutigen Antworten. Also der sagt mir nicht, aha, Wokeness ist gut oder Wokeness ist doof oder so und so hat ein schwarzer Roman auszusehen oder so und so habt ihr das zu rezipieren, sondern der macht eben dadurch, dass er Leerstellen lässt, genau so einen Raum auf, um darüber zu diskutieren. Der sagt nicht, oh hier, also ein gutes Beispiel ist, dass der Grund, warum er ja ein Buch schreibt, der ist, dass halt eine andere Autorin mit so einem ähnlichen Buch ganz viel Erfolg hat. Aber diese andere Autorin sagt eben, ihr Buch ist sauber recherchiert, das hat Herz und Seele, das hat was, was quasi mit der Black Experience in America zu tun hat, und seins eben nicht. Und da kommen sie nicht auf Nenner. Das ist wahrscheinlich, klar, eine der Szenen, die du meinst, wo die da quasi in so einer Debatte darüber sind, die aber nicht zu Ende geht, sondern eine dritte weiße Figur kommt rein und so, what are you talking about? Und für mich war es halt gerade spannend, und ich habe mich auch wirklich deswegen oft ein bisschen ertappt gefühlt. Ich habe oft halt über mich selbst und meine Rezension nachgedacht, dass er eben diese Fragen stellt und halt nicht sagt, so und so geht er damit um. Ein anderes Beispiel, was ich wirklich total interessant fand, ist, dass seine Freundin im Film total viel aus seinem Fake-Scherz-Buch zieht. Und ich finde, auch da sagt der Film nicht, nee, das ist mies, dass sie es so erfindet, oder sie ist auf Leim gegangen, oder sie hat keinen Geschmack, sondern da treffen einfach zwei Ansichten über, in diesem Fall, Literaturrezeption aufeinander. Ich glaube, man merkt an vielen Ecken und Enden, dass es eben Erstlingswerk ist von Cord Jefferson. Also manchmal habe ich das Gefühl, ist er nicht so ganz sicher. Und ich glaube auch, Clara, dass wir da irgendwie auf einen besseren Nenner kommen würden. Also dass ein erfahrenerer Regisseur auch Szenen offen lassen könnte, aber den trotzdem so ein Ende geben könnte, was befriedigender ist. Hatte ich gerade irgendwie zum Schluss das Gefühl. Aber wie gesagt, abgesehen davon, dass es halt ein Erstlingswerk ist, der hier und da wirklich wackelt und wo man sieht, dass da noch jemand so ein bisschen seine Stimme und seinen Stil finden muss, war ich total unterhalten, und vor allem, ich habe richtig, richtig, richtig oft gelacht. Und das ist ein gutes Zeichen. Christian, du hast, ich habe, glaube ich, dein Stirnkratzen durchs Mikro gehört. Du bist nicht begeistert von American Fiction.
Nee, also ich finde, einmal sind hier diese Diskurse, die du jetzt gerade als so unglaublich interessant beschrieben hast, finde ich jetzt auch schon recht lange in der Welt. Ich finde, diese Witze, die er macht über diese Art des Schreibens, haben wir jetzt auch schon öfter mal gehört. Und die andere Sache ist, dass der Film selber, also dafür, dass er ja die Frage stellt, wie man etwas Interessantes erzählen kann, wo man sich in Erzählklischees irgendwie verrennt oder nicht, dafür, dass er das aufmacht, ist er selber, finde ich, so ein, witzigerweise so ein 90er-Jahre-Film-Klischee für mich. Also das Lustige ist ja, dass der selber eigentlich ja so eine Rom-Com ist, mit noch die Familie spielt mit drin, aber die Familie muss ja bei der Rom-Com, das ist mir bei diesem Film, glaube ich, am stärksten nochmal aufgefallen, natürlich muss die Familie bei der Rom-Com so eine große Rolle spielen, am besten noch mit jemandem, der stirbt, damit die neue Beziehung die neue Familie ist. Ne? Das ist bei der Rom-Com, das ist mir, glaube ich, noch nie so stark aufgefallen wie jetzt hier. Das gibt's ja ganz oft, dass irgendwie der Vater sich dann noch mal verabschiedet oder sowas in einem Film, damit man die neue Beziehung noch mal stärker aneinanderketten kann. Also ich finde, er ist so ein Dad-Cinema-Film. Das gibt's jetzt öfter. Oppenheimer ist ja auch so ein bisschen sowas. Ist es sowas, das schaut man so? Ich finde, das ist viel zu lang für das, was er aufmacht. So, und da kommt er nach Hause und dann gibt's da ein Problem und jemand hat Alzheimer und dann gibt's ja noch diese andere Sache und so. Also in einer anderen Version hätte man das vielleicht auch mit Eddie Murphy oder so vielleicht schon mal gesehen, so in den 90er Jahren, finde ich so. Plus dann halt diese woken Debatten. Und da fand ich irgendwie, dem Film fehlt so eine Radikalität, die interessant wäre. Also wenn das so wie bei Charlie Kaufman wäre, dass er selber auf einmal so anfängt, diesen Stack sowieso Typ so richtig zu verkörpern, wenn er auf einmal so merkt, so das ist es, was ich machen wollte, oder er merkt irgendwie, diese Geschichte wird größer als ich selber oder irgendwie so. Ich habe so gewartet so auf diesen Moment, aber es ist für mich so ein Thesenkino gewesen, was alles immer mal so kurz andiskutiert und alles wird mal angesprochen und am Ende müssen wir dann sagen, naja, man kann das so und so sehen mit der Literatur und es gibt halt dies und das und naja, es war mal so, jetzt ist es wieder so ein bisschen anders. Also ich finde irgendwie, ich fand ihn okay, so zu schauen, aber das hat für mich so mit Filmkunst irgendwie nicht so viel zu tun, was hier gemacht wurde. Ich fand das sehr konventionell und ja, ab und zu schmunzelt man mal so ein bisschen darüber.
Christian, was ich jetzt nur zu deinen Rom-Com-Anklängen noch vielleicht hinzufügen würde, ist, dass der Film ja nicht nur von Diversitätsdebatten handelt, sondern auch über den Prozess des Schreibens und was Fiktion ist und was Autofiktion ist. Und dass er viele Klischees, glaube ich, verwendet, eben von mir aus dieses Rom-Com-Thema, aber auch der Schriftsteller malt sich seine Figuren aus und dann stehen die bei ihm im Zimmer. Das wird ja nur einmal aufgegriffen und dann Gott sei Dank nicht weiter ausgeführt. Dass diese Klischees aber eher nicht ernst gemeint sind und dass damit so gespielt und ausprobiert wird. Und wenn er selber seinen Pseudonym-Schriftsteller quasi verkörpert in dem Gespräch mit dem Typ, der die Filmrechte, glaube ich, ja, managt, also Adam Brody, wo er dann diese Rolle einfach auch nicht sonderlich lange durchhält. Das bezieht sich auf Klischees, denen der Film sich bewusst ist und mit denen er einfach satirisch umgehen will.
Vor allem würde ich total gern, dass das Label Rom-Com so ein bisschen aus dem Fenster schmeißen. Also für mich ist es halt ein Film, der eine Komödie ist, in der eine Liebesbeziehung vorkommt. Und ist es auch natürlich ein Film, in dem was mit dieser Liebesbeziehung passiert. Aber für mich sind eben die Beziehungen, die er vor allem zu seiner Familie hat, eben viel wichtiger. Eben das, was mit seinem Bruder passiert, das, was mit seiner Schwester passiert, die ich auch total unterhaltsam finde, das, was mit seiner Mutter passiert. Also quasi diese Liebesbeziehung ist nur ein weiterer Teil davon. Und ich finde die Dynamik in der Familie spannend. Das sind vielleicht tatsächlich so zwei verschiedene Temperaturen. Also einmal haben wir quasi eine Familiengeschichte und einmal diese Autorengeschichte. Aber für mich passt das halt im Kontext des Films total zusammen. Also, dass du sagst, hier ist ein Typ, der über seine Lebenswelt und seine Erfahrung schreiben will. Und seine Lebenserfahrung ist, dass sein Bruder durch seine closeted Homosexuality seine Familie zerbrochen hat. Dass seine Mutter dement wird und so weiter und so fort. Dass er auch eine neue Freundin kennenlernt. Aber über diese ganzen Sachen kann und darf er nicht schreiben, weil der Markt danach nicht verlangt. Und für mich hat das, also
ich mochte... Das ist doch aber eine falsche Diagnose auch, oder? Also ich finde, das hat mich auch gestört. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass das Buch so alt ist. Aber das, es ist ja nicht so, dass heutzutage besonders Ghetto, Gangsterliteratur in ist oder so. Also das war dann anscheinend 2001 so der Fall. Aber ich finde, das ist doch eigentlich das Ding. Heute ist halt Identitätsliteratur total groß und dann ist der Film ja gleichzeitig voll auf diesem Identitätstrip mit der Familie und der Beziehung und es gibt, jeder hat sein Päckchen zu tragen und sowas. Also ich finde eigentlich irgendwie, er ist doch eigentlich so, wie heute genau ein Roman wäre eigentlich, der so ist. Genau das, was wir in diesem Film sehen, außer vielleicht er denkt sich diesen Charakter aus, wäre doch ein typischer heutiger so Identitätsroman, den man eigentlich rausbringen würde.
Wenn ich mal ganz kurz so eine Seitenfrage stellen kann, also ich hätte das Gefühl, wenn du eben diese Idee von welche Literatur ist gefragt und was Wilder mag und das, was du eben als in Anführungszeichen Wokeness-Debatte gelabelt hast, wenn man das rausnehmen würde und da einfach nur ein Autor ist und wir vielleicht gar nicht wissen, was er schreibt, dann wäre da für mich von der Stimmung relativ nah an The Holdovers. Also auch das ist quasi ein bisschen Comedy, ein bisschen Drama, ein bisschen Tragik, ein bisschen Verlust, ein bisschen Bonding und Reconciliation. Wäre das für dich quasi der bessere Film? Also wenn Holdovers, hast du ja auch eben gesagt, hat dir eigentlich gefallen von der Stimmung und für mich teilt er viel von der DNA. Oder siehst du die da gar nicht drin?
Doch, deswegen wäre der auch für mich so ein bisschen wackelig eher so, ne? Weil ich ihn sehr in Erzählkonventionen verhaftet finde und die Themen, die er neu hinzufügt, nicht sonderlich interessant verhandelt werden. Vielleicht weiß auch so ein Dazwischen, das weiß ich nicht so ganz, entscheidet, weil nie diese Fiktion gewinnt oder so. Ich hätte vielleicht tatsächlich, ja, doch, es gibt ja das eine Ende, das er erzählt, ne, wo dann die Leute in den Raum kommen und ihn abknallen. Aber auch dafür kann sich der Film nicht so ganz entscheiden. Da muss am Ende so ein Metakommentar sein, dass es gäbe dies und es gäbe das. Ich glaube, ich finde ihn für so eine Salon-Comedy-Nummer, die ein bisschen zeitgeistig ist, ja, nicht radikal genug.
Nicht scharf genug.
Ja, nicht scharf genug, ja.
Verstehe ich total. Und das würde ich halt, wie gesagt, auch wieder auf das Erstlingswerk schieben. Also ich habe das Gefühl, in diesem Film, der mich total gut unterhalten hat und von denen ich es halt so empfinde, dass er halt eben spannende Themen einfach aufgreift und die durch seine interessanten Figuren verhandeln lässt, da würde ein anderer, besserer Film noch drinstecken, wenn halt Cord Jefferson noch ein bisschen mehr Erfahrung, noch ein bisschen mehr, ja, Trieb und Vision, sage ich mal, hätte, um halt an diesen schwammigen Punkten was rauszubringen, was uns irgendwie allen gefällt und nicht den einen irgendwie zu lasch und den anderen zu konkret wird. Aber wie gesagt, einfach als, ich weiß nicht, ob ich ihn Oscar geben würde, wahrscheinlich nicht, weil der Rest des Feldes zu stark dafür ist, aber als Filmerlebnis und eben als Komödie hat er mir einfach sehr gut gefallen.
Ja, Filmerlebnis. Jonathan Glazer hat wieder einen Film gemacht nach Under the Skin. Wir erinnern uns alle, das ist schon lange her, 2013 habe ich gerade mit Podcasten angefangen. Da wusste ich noch nicht so ganz, wie langsames Kino funktioniert. Ich glaube, ich fand ihn trotzdem besser als meine Mitpodcaster damals. Aber für mich war das nicht so ein Name, auf den ich wieder gewartet habe. Aber als dann dieser neue Film irgendwie angekündigt wurde, habe ich dann doch gehört, okay, alle fragen sich sehr, was Glazer jetzt macht. Und dann ist er ja in Cannes auch gelaufen, mittlerweile auch in Deutschland draußen. Und zwar heißt der Film The Zone of Interest. Ist auch eine, im weitesten so eine Romanverfilmung. Und es geht darum, dass wir den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss und seine Frau Hedwig und deren Familie eigentlich sehen, wie sie in ihrem, ja, in ihrer eigentlich, man würde fast denken, Kleinstadt-Idylle leben, neben dem Konzentrationslager, und wir von diesem Konzentrationslager nicht direkt etwas sehen. Also wir sehen, dass da Insassen bei denen im Haus zum Beispiel arbeiten, aber vieles, was wir gezeigt bekommen, ist entweder Soundkulisse oder es sind Rauchschwaden oder es ist Asche in einem Fluss. Und wir sehen, wie diese Familie Höss, also die Kamera ist sehr so distanziert, immer so in den Ecken der Räume. Es hat so eine leichte Puppenhaus-Ästhetik. So ein bisschen erinnert es auch an diese Aufstellung von Roy Andersen aus seinem Kino. Und wir sehen dann, wie die sich so ihren Alltag eigentlich verkaufen, warum die das machen, was die für Fragen haben. Lässt sich auf viele Arten sicherlich lesen, aber es wurde als ein Film übers Wegschauen schon beschrieben. Es wurde beschrieben natürlich als ein Film über die Banalität des Bösen, und es ist, glaube ich, im Katz-Discord der meistgehypteste Film in diesem Jahr. Es ist für viele, glaube ich, ja, eine ganz wichtige Sache, die da jetzt gerade im Kino läuft, und es wird wahrscheinlich, oder ich hoffe auf jeden Fall, in Deutschland noch zu Debatten führen über diesen Film, weil der auf jeden Fall sehr diskutabel ist. Clara, wie fandst du den?
Ich fand ihn herausragend gut, ja. Ich möchte besonders betonen, also es ist wahrscheinlich eben klar, der sich 2 Sekunden mit dem Film befasst hat, aber dass das Sounddesign wirklich ein sehr phänomenaler Schritt war. Ich habe verstanden, dass es auf echten Ohrenzeugenberichten beruht, um auch wirklich die Tonentfernung richtig einschätzen zu können und dass das alles sehr realistisch ist und dass man sich eben konsequent daran gehalten hat, es nur auf der Tonspur zu haben, was hinter der Mauer passiert. Alles, was davor passiert, ist eine wahnsinnig große Leistung, was das Schauspiel angeht. Sandra Hüller, allein ihre Körpersprache und manchmal, wenn man sie nur von hinten Gang lang laufen sieht, und ich macht mich ihre Armhaltung schon aggressiv, kann es gar nicht richtig beschreiben. Und diese Details, auch wie beispielsweise mit den Zähnen am Anfang gespielt wird, da muss ich gerade echt aufpassen, dass ich nicht das Heulen anfange und hier ins Mikro schluchze, weil das wirklich so effektiv ist. Die einzige Frage, die ich nur hätte an den Film, ist, wenn ich nicht bereits Hintergrundwissen bereits habe zu der Thematik, verstehe ich überhaupt, was ich da sehe? Ja, ich stoppe mal hier.
Ja, also wahrscheinlich der künstlerisch anspruchsvollste Film, der in der Verleihung teilnimmt. Vielleicht sogar in gewisser Weise der riskanteste mit dem, was er tut, und eben von Jonathan Glazer wahrscheinlich auch die klarste Version. Also jemand, der so wenig Rücksicht auf Verluste nimmt, der so klar das durchzieht, was er vorhat, der so konsequent eben darin ist, dass er wirklich nie Gegenschnitte zeigt, dass er nie der Versuchung erliegt, quasi Schockbilder zu erzeugen, nicht mal am Ende als irgendwelche Kiss-off-Momente, der sich halt so auf dieses wirklich hervorragende Sounddesign auch verlässt, unter dieses No-Spoiler, also ich werde nicht sagen was, aber der auch zum Ende nochmal eine sehr riskante erzählerische Entscheidung trifft. Also als Kunstwerk und als filmisches Kunstwerk und als eben Gesprächsanreißer, ganz, ganz, ganz großes Kino. Für mich als Filmdozenten totales Geschenk. Also das kann ich 5 von 6 Kursen zeigen, wenn es um On und Off geht, wenn es um Holocaust-Kino geht, wenn es um Sounddesign geht. Es ist aber einfach auch eine filmische Zerreißprobe. Und zwar entweder, weil man, Clara, wie du, da irgendwie so tief drin ist, dass man da wirklich auf alle Reize, die er setzt, ja, fast physisch reagiert und einen der Wirkreiz hochkommt. Oder aber, wie ich es halt auch von vielen anderen gehört habe, weil die das lieber als Kurzfilm gehabt hätten. Weil die gesagt hätten, okay, nicht weil die noch nie so einen Film gesehen haben, sondern ganz im Gegenteil, weil die halt sowas wie Nacht und Nebel gesehen haben, weil die sowas wie Shoah gesehen haben, weil die sozusagen mit dieser Idee des Zeigbaren und Unzeigbaren vertraut sind, waren die so, ja, nee, nee, nach 2 Szenen wussten wir, was er tun will, tolle Bilder, wir haben es verstanden, und dann haben wir auf die Uhr geguckt, so nach dem Motto. Also ich finde es spannend, wie wirklich komplett unterschiedlich der in meinen Freunden- und Bekanntenkreis angenommen wird, also von absolutem Horror bis gähnender Langeweile ist alles dabei, und ich selbst bin halt total in der Mitte. Der hat für meinen Kopf richtig viel getan und ich weiß alles, was er tut, zu würdigen. Der hat mich im Bauch und im Herzen nur in Ansätzen bekommen, wahrscheinlich, weil ich mich auf den Film eingestellt habe, den ich gekriegt habe, weil ich mich auf Jonathan Glazer ein bisschen eingestellt habe.
Ja, ich, also ach so, das kann ich vielleicht noch sagen. Lukas wird noch eine Folge dazu. Also wir, ne, das ist natürlich für uns hier ein wichtiger Film, für uns bei Katz. Und deswegen, er wird es auch noch mal länger über diesen Film hier gehen. Wir handeln jetzt nicht nur so im Nebensatz hier in dieser Oscar-Folge ab. Aber ich bin ehrlich, als ich davon gehört habe, dachte ich erst, wow, das ist ja interessant. Also als ich so die ersten Stimmen aus Cannes gelesen habe. Und dann aber, je länger ich drüber nachgedacht habe, noch bevor ich den gesehen habe, dachte ich, ist das nicht irgendwie albern, diesen Film so zu machen? Hat das nicht doch auch die Gefahr, ein recht misslungenes Experiment zu werden? Und ich habe ihn jetzt einmal gesehen und ich fand ihn überhaupt nicht langweilig, also das kann ich nicht teilen. Ich fand das sehr, sehr interessant, mir das anzuschauen, und finde auch, dass er natürlich ganz viel bietet, über das man nachdenkt, während man das schaut, ne? Also einerseits natürlich, weil man ja weiß, was da lauert, achtet man natürlich darauf, was man an den Rändern sieht, und gleichzeitig versucht man ja darauf zu schauen, was sagen die in dem Film, und daran versucht man ja erstmal zu verstehen, wie funktioniert überhaupt deren Weltbild? Und dann ist es natürlich so, dass der Film ganz auf dieser Analyseebene zulässt, wie steht das im Verhältnis? Also es gibt diese eine Szene, die ich genial schaurig fand, als Rudolf Höss irgendwie abends durch diesen Garten läuft und er hört so irgendein Geräusch, was ihn stört, und er fragt sich, was das ist. Also ja, das störende Geräusch, während halt im Hintergrund der Massenmord stattfindet und die Schreie zu hören sind und die Maschinengewehrsalven, ist es halt dieser Wasserhahn, der dann da tropft, ne, diese Dusche, die er dann ausmachen muss, und hat alles seine Ordnung. Sicherlich erschaudert man auch, wenn man das sieht, dass man denkt, ah ja, das sieht ja aus wie bei meinen Großeltern. Im Garten, in so einem Garten saß ich ja mal und so weiter und so fort. Aber meine Frage ist, diese Versuchsanordnung ist ja trotzdem recht eindimensional gedacht, in dem Sinne, dass wir diese Familie sehen, wie sie ihr Leben leben, und dann kommen immer wieder diese Schockeffekte halt rein. Dann sieht man mal die Rauchschwaden, dann sieht man mal, ah, da ist jetzt tatsächlich ein Mensch, Rudolf Höss ist im Fluss, auf einmal kommt die Asche angeschwemmt, auf einmal hören wir einen Schuss und so weiter und so fort. Und damit finde ich, dass der Film, der ja eigentlich ein neuer Kommentar oder Beitrag sein soll zu der Frage, wie kann der Holocaust überhaupt erzählt werden, halt auch so ein bisschen Gefahr läuft, selber so eine Effekthascherei irgendwie zu sein. Weil die Höss wissen ja auch, was da passiert. Ich fand das ganz bizarr, dass Sandra Hüller und auch andere in Interviews jetzt so gesagt haben, naja, wir alle schauen ja täglich weg. Also wir alle schauen ja weg und verschließen die Augen vor schrecklichem Leid, was in der Welt passiert. Was ja definitiv so ist. Ich denke nur nicht, dass dann die Höss-Familie zu zeigen, also die durchideologisiertesten Nazis, die es vielleicht gab, dass das eine gute Metapher dafür ist, wie wir alle irgendwie wegschauen. Natürlich kann man einen polemischen Kommentar machen und sagen, wir alle irgendwie, die wir in Europa leben, sind irgendwie Nazis. Aber ich würde sagen, da ist schon noch ein Unterschied. Also ob es, weiß ich nicht, ich will jetzt gar keine Vergleiche ziehen, aber was auch immer man das alles vergleichen könnte. So, ich sehe das als etwas Unterschiedliches als das, was da passiert ist und was wir da sehen. Und deswegen finde ich das interessant, aber ich glaube, es taugt nicht so als intelligenter Kommentar eigentlich auf dieses Thema. Also ich saß die ganze Zeit da und dachte so, was wollen Sie jetzt genau mir damit sagen? Weil dass wir in einer Ideologie sind und die Augen vor dem Leiden verschließen oder so, das ist ja nun bei Rudolf Höss nicht so. Wir sehen ihn ja sogar auch in einer Szene, die nicht so gelungen ist, finde ich, im Film, wie er dann in Auschwitz steht und wir ihn nur so von unten sehen, ne? Und das Leiden ist so um ihn rum. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Plus, uns will der Film das vor allem auch nicht zeigen. Also Höss sieht es ja da, aber uns soll es nicht gezeigt werden. Es gibt eine Szene, da reitet er übers Feld und wir sehen die Insassen, die durch ein Feld geführt werden, und die sehen wir auch nicht. Und ich verstehe nicht so ganz, was der Effekt ist. Weil wenn der Effekt sein soll, wir alle sehen weg vor Gräueltaten, dann halte ich das für nicht die richtige Metapher, um das klarzumachen eigentlich. Und dann, da scheitert der Film für mich. Aber ich finde den auch, um das vielleicht noch zu sagen, den vielleicht formal interessantesten Film, den wir lange bei den Oscars überhaupt hatten. Also, dass überhaupt man so einen formal stringenten Film hier überhaupt mit reinnimmt, finde ich super. Also deswegen, ich gönne dem auch die Aufmerksamkeit. Aber ich denke, es wird auch eine Debatte zu führen sein, ob das nicht auch nur ein weiterer, wenn man böse sein will, Holocaust-Gimmick-Film ist, wie zum Beispiel Son of Saul, der die Entscheidung getroffen hat, wir machen die Kamera jetzt halt von hinten an den Hauptdarsteller ran. Sorry für den langen Monolog. Aber.
Ja, also für mich geht der Film gar nicht ums Wegschauen, weil, also ich stimme dir da total zu, dafür sind das nicht die richtigen Hauptpersonen. Und Sandra Hüllers Hedwig schaut ja auch nicht aktiv weg, sondern ist ja absolut klar, was da passiert, und sie ist okay damit, und sie ist okay damit, direkt daneben zu leben. Und selbst als sich eine Möglichkeit ergäbe, vielleicht die Situation, die Wohnsituation zu ändern, wird die aktiv von ihr nicht wahrgenommen. Woran man ja sieht, es ist kein Wegschauen, es ist kein Ausweichen, sondern es ist, sich in diesem Gefüge, warum auch immer, zurechtzufinden und das sogar als Lebensziel zu begreifen. Und da macht der Film das schon in einer Drastik klar, die, denke ich, jetzt ja nicht nur für Hedwig alleine gilt, sondern für viele historische Personen, und da liegt für mich der Schwerpunkt.
Stimmt, das fand ich auch gut, quasi, wie die so, wie das so eine richtige, fast heutige, so Aufstiegs-Business-Geschichte ist, die auch erzählt werden soll, ne? Und wie quasi noch erzählt wird, wie schön es da eigentlich ist. Und ach so, vielleicht eine Sache noch, Christoph, und dann du, ich fand auch noch schön, wie wir bei, ich weiß nicht, ob bei allen, ich glaube, da ist der Film auch nicht vielleicht ganz so konsequent, wie er dann vielleicht für mich hätte sein können, aber bei fast allen Figuren gibt es auf einmal so eine Verstimmung ganz am Ende, so eine kleine, ne? Also er hat die Bauchschmerzen, sie gibt einem der Insassen eine Zigarette, wenn man das so lesen möchte, der Junge sperrt seinen Bruder ein, die Oma muss abreisen. Also wir haben so, irgendwo am Ende merken wir, ah doch, ein Geschwür ist doch irgendwie da. Kann man es vielleicht doch nicht, egal wie stark die Ideologie ist, doch nicht ganz runterschlucken. Das fand ich auch noch ganz interessant. Mhm. Christoph.
Ja. Du hast auch diesen einen ganz kleinen Moment mit der Mutter, als sie ankommt, die quasi in so einem Nebensatz erzählt, dass sie halt die Vorhänge von der jüdischen Familie, bei der sie geputzt hat, kaufen wollte. Und hat eine andere die weggeschnappt. Also auch solche kleinen Seitenhebe aufs System haben für mich gut funktioniert. Ja, aber ich verstehe auf jeden Fall auch, was du meinst, und das war auch der Eindruck, den eben diese bekannten Freundinnen, Kinomitgängerinnen von mir hatten, die es eben langweilig fanden, dass es halt oft das gleiche Prinzip ist, im Sinne von hier ist der banale Alltag und im Hintergrund meistens auf der Soundebene passiert was Schreckliches, und die hatten halt schnell das Gefühl, ja, haben wir halt verstanden. Auch wenn die Bilder fantastisch komponiert sind, auch wenn die Elemente wirklich großartig komponiert sind, aber für die war das eben das Gleiche, nur in sehr lang. Was für mich so ein bisschen das Gefühl des Films war tatsächlich, als ob man sich in ein Museum befindet, in das man sozusagen reingestopft wird. Also das, vor dem man nicht die Augen verschließen kann. Also dass jede der Szenen mehr oder weniger eine Art Ausstellungsstück ist. Und es gibt ein Thema in diesem Museum, nämlich quasi das Wegsehen in Zeiten des Nationalsozialismus. Und jede Vignette steht so nebeneinander. Und alles ist halt so ein kleiner Schrecken, mit dem du als Zuschauer und Zuschauerin eben entscheiden musst, wie du umgehst. Und eigentlich hatte ich das Gefühl, Jonathan Glazer führt uns so mehr oder weniger von Vitrine zu Vitrine dieses Dioramas über idyllisches Familienleben, in Anführungszeichen, in der SS, in der NS-Zeit.
Ja, genau, und da wird so ein bisschen, genau, noch, glaube ich, zu diskutieren sein. Und was kommt denn dann dabei raus, wenn wir das sehen und besprechen? Ja, werden wir bestimmt nicht zum letzten Mal von diesem Film gehört haben. Clara, willst du noch was zu dem sagen? Also jetzt kann ich so viel gesagt.
Ich muss mal so stehen lassen.
Okay, alles klar.
Ich glaube, ich würde außerdem sagen, auch wenn ich nicht weiß, ob er den besten Film bekommt, aber für besten internationalen Film würde ich den als gesetzt sehen. Mhm. Also da hat er so viel Rückenwind aus der Filmcommunity, dass mich wundern würde, wenn er den nicht bekommt.
Ja, wir sind gespannt, auch über die weiteren Diskussionen zu diesem Film. Vielleicht machen wir mal weiter. Christoph, wir haben zu diesem Film schon viel gesagt, aber es geht natürlich auch um einen Massenmord und wie die weiße Bevölkerung da so ihr Leben drin fristet, ohne das jetzt, ne, wie gesagt, wieder exakt vergleichen zu wollen. Aber Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese ist eben hier auch drin. Wir haben recht viel gesagt über diesen Film schon in unserer Folge, die wir gemacht haben. Clara, wie fandst du den denn?
Mir hat der ganz gut gefallen. Für mich ist das jetzt aber ein Film, der auch auf jeden Fall so große Schwächen hat, dass ich ihn nicht komplett genießen kann. Und eine davon ist sicherlich die Perspektive oder der Schwerpunkt der Erzählzeit und Screentime. Sollte meines Erachtens nach schon auf den Native Americans liegen und nicht auf Leo. Und der andere Punkt ist für mich, dass die Erzählstruktur und die Länge tatsächlich nicht aufgegangen ist und insbesondere das Ende so dramaturgisch irgendwie dahin fließt und sehr redundant ist, was mir jetzt persönlich nicht gut gefallen hat. Von der Technik her würde ich aber insbesondere nochmal die Kamera hervorheben wollen, weil die einzelnen Einstellungen, wie zum Beispiel durch eine Masse gelaufen wird oder wenn verschiedene Todesfälle ans Tageslicht kommen, wie der Blick darauf ist, eine enorme Wirkung haben, einfach dadurch, wie das gedreht worden ist. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde per se auch, sich dem Thema anzunehmen, gut. Aber ja, also ich bin nicht so zufrieden mit Leo.
Es kam ja irgendwie raus, aber ach, das war auch World of Real, diese Seite, wo immer die Hälfte gelogen ist, was da steht von diesen Pseudo-Insidern. Okay, aber die hatten einen Artikel auf jeden Fall, dass Paul Thomas Anderson einen Rewrite gemacht hat vom Skript und quasi Lily Gladstones Rolle vorher noch geringer war eigentlich in dem Film. Also egal, wie es passiert ist, auf jeden Fall gut, dass sie noch größer ist. Und ich denke auch, es könnte noch größer sein. Trotzdem ist auch diese Perspektive irgendwie interessant, die eingenommen wird, fand ich vor allem, wenn man erst wie ich irgendwie eigentlich genervt ist von diesem De Niro DiCaprio Gangster-Gebrabbel, was hier passiert, war dann doch am Ende, fand ich das dann doch, ja, Can You Find the Wolves in This Picture, dann doch ganz, ganz interessant. Also einer, der nachgeheilt hat, aber genau, ich habe ihn auch nicht nochmal geschaut und dann fände ich ihn vielleicht wieder ein bisschen schlechter. Ja, Christoph, du fandst ihn besser, ne?
Genau, ich fand ihn tatsächlich sehr gut und auch, wenn ich euch beiden zustimme, mehr Lily Gladstone, vor allem zum Ende hin, fand ich halt ihre Performance grandios und kann sich immer über solche Fragen der Perspektive auseinandersetzen und das ist auch gut, das zu tun. Also wo ist die Agency der Figuren, welche Perspektive wird eingenommen, in Anführungszeichen, für wen ist der Film gedacht, aber für mich war es eben ein total spannendes Erlebnis, eben die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, einen Großteil der Zeit auf der Täterseite zu sein. Also ich fand, auch wenn der Film mehr hätte tun können, um die Opfer zu repräsentieren, gerade zum Ende, war es halt für mich so unglaublich zermürbend, bei diesen beiden wirklich sehr widerlichen Menschen zu sein, denen eben auch über diese lange Zeit dabei zuzugucken, wie sie mit allen Personen im Dorf diesen schleichenden Genozid vorantreiben, da wirklich, ja, also der mich wirklich auch belastet hat über die Laufzeit und der auch für mich nur geklappt hat, eben weil der Film so lange ging und weil der eben mich nicht rausgelassen hat aus diesen Verbrechen, was immer und immer weiter ging und dann die Gerichtsverhandlung, die sich weiter hinzog. Also das ist vielleicht ganz spannend, dass wir direkt so nach Zone of Interest darüber reden. Also Zone of Interest hatte ich auch eine gewisse Distanz eben zu den Figuren, weil das halt eine sehr spezifische Situation war, wo ich mental mich hineinversetzen konnte, welche Parallelen das zu meinem Leben hat. Killers of the Flower Moon hat mir das quasi als Bauchgefühl gegeben. Also Killers of the Flower Moon hat mir halt wirklich das Gefühl gegeben, ja, wie widerlich das als weißer Mensch ist, auf so eine Geschichte zurückzugucken. Und das fand ich richtig spannend und ja, ich mochte den Film dafür, dass er diesen Einblick auch in der Zeit geboten hat.
Mhm. Ja, ich fand noch, habe ich glaube ich auch in der Folge schon gesagt, aber dass ich ganz interessant finde noch, dass bei Oppenheimer man immer so fragen kann, wann wäre der Weg raus gewesen noch aus dieser ganzen Bombe und hier ist so ein bisschen die Frage, wann genau, wo genau fängt es eigentlich an, dass Leo indoktriniert ist eigentlich, das zu tun, wann beginnt der erste Schritt, wann ist das erste Verbrechen und ja. Genau. Irgendwie ist der Film so klar, wenn man ihn schaut, und dann wird er so vierschichtig im Nachhinein, finde ich. Aber trotzdem denke ich auch, und das hat auch Lily Gladstone ja gesagt, naja, also Scorsese kriegt so einen Film halt finanziert und andere halt auf dem Level nicht. Und auch deswegen ist es wahrscheinlich so, dass diese Perspektive eingenommen wird. Also gerne auch nochmal den Film aus einer anderen Sicht, trotzdem irgendwie interessant. Ja, lass uns doch mal hier über einen auch der absoluten Mega-Hype-Filme überhaupt des Jahres sprechen. Er ist ja dann auch bei uns erst genau in diesem Jahr rausgekommen. Yannick hat die Folge da für uns zugemacht, macht Poor Things von Yorgos Lanthimos. Wir hatten ein Special zu ihm gemacht und jetzt eben diesen Film, der sehr erwartet wurde von vielen und der so ein absoluter Crowdpleaser zu sein scheint. Also der neben halt Zone of Interest irgendwie so einer der bestbewertetsten, einer der Konsensfilme irgendwie so der aktuellen Awards-Season des aktuellen Kinojahres ist. Es geht um eine Frau, Bella Baxter, die von einem, ja, verrückten Wissenschaftler, gespielt von Willem Dafoe, so Frankenstein-mäßig zusammengezüchtet wurde. Und zwar ist ihr Baby, das sie verloren hat, dessen Gehirn in ihren Kopf eingepflanzt worden. Also es ist der Körper der Mutter, das Gehirn des Babys. Und wir merken aber, wie sie schneller als ein normaler Mensch sich jetzt in dieser seltsamen, surrealen Welt bewegt, emanzipiert und dann am Ende, ja, ist die Frage, ob sie sich rächt oder nicht an dem, was ihr da angetan worden ist. Christoph, ich habe das Gefühl, das ist ein Film, den du richtig gerne mochtest.
Da hast du das richtige Gefühl. Ich bin gespannt, also der Aufregerfilm von Clara kam noch nicht. Wird es der sein? Wird es der sein, wo wir auseinanderfallen, wo ich jetzt glühend darüber rede, warum ich Poor Things so gern mag und dann die Klatsche bekomme? Schauen wir mal. Also hast du da recht, ich mag Yorgos Lanthimos sehr gern. Ich finde, er macht total interessante Filme, die bei mir enorm resonieren. Und das ist einfach auch eine persönliche Sache. Also was will ich, wenn ich meinen Dozenten und Kritiker und absetze am liebsten vom Kino? Und was ich am liebsten, liebsten, liebsten möchte, ist einerseits ein Hauch von Eskapismus, der aber irgendwie mir was Spannendes über meine Realität sagt. Ich will starke Darstellerinnen, ich will spannende Fragen, ohne dass mir konkrete Antworten und Moralen präsentiert werden. Also sehe wieder Verweis zu American Fiction. Ich will audiovisuelle Visionen, in die ich mich reinlegen kann. Und all das bietet mir Poor Things. Also ich finde die Geschichte pervers und voller Grauzonen. Ich finde Emma Stone unglaublich amüsant. Ich finde Mark Ruffalo fantastisch. Auch hier ist es eine Komödie, bei der ich oft und viel gelacht habe. Ich fand ihn unterhaltend, ich fand ihn verstörend, ich fand ihn amüsierend. Und für mich persönlich, auch wenn ich nicht sagen könnte, das ist der beste Film des Jahres oder Oscar verdient, aber für mich war es auf jeden Fall ein Kinoerlebnis, was mich in vielen, vielen Ebenen einfach sehr glücklich gemacht hat.
Clara, ist das der Film?
Nee, ihr könnt unbesorgt sein, das ist definitiv nicht der Film. Ich fand ihn auch fantastisch. Also, um mal mit den offensichtlichen Dingen anzufangen, einfach weil es so grenzenlose Kreativität im Produktionsdesign steckt, in den Rollen, die Schauspieler allesamt sich komplett, also frei drehen können eigentlich. Und die Thematik, die dort aufgemacht wird, eben die klassischen Frankenstein-Themen, ja, von was macht Zivilisation mit dem Menschen, wie verhält sich die Beziehung zwischen Schöpfer und dem eigentlichen Anführungsstrichen Frankensteins Monster, was passiert, wenn eben die Möglichkeit besteht, über den eigenen Horizont in die Welt rauszutreten, kombiniert dann mit der moderneren Thematik, wie es eben Frauen in der Welt geht, sage ich jetzt mal. Toll gemacht, exzellenter Humor auch, ganz scharfsinnige Beobachtung. Ich schätze den Film so, dass ich eigentlich gar nichts daran kritisieren möchte, komme aber nicht umhin, für mich darauf hinzudeuten, dass wie mit dem Thema Prostitution in dem Film umgegangen wird, ich damit nicht einverstanden bin und nicht klargekommen bin damit, dass es meines Erachtens nach etwas verharmlost wurde, weil sich gerade Paris zu der Zeit dieses Etablissement, das da gezeigt wird, sicherlich nicht angenehmer anfühlt, nur weil man vorher einen Witz erzählt. Ja, ich muss aber auch sagen, dass mir durchaus auch klar ist, dass der Film das ambivalent meint und dass er sich, glaube ich, schon auch bewusst ist, dass wir da auch Missbrauch natürlich sehen, eigentlich ganz allgemein zwischen vielen der Figuren. Und für mich ein spannendes Detail noch, was mir eigentlich am besten gefallen hat, die Abwesenheit der Mutter, was übrigens auch eine große Rolle im eigentlichen Frankenstein-Roman spielt, ist so spannend, weil die Mutter auch keine Chance hat, gesehen zu werden, außer durch die Augen der Männer, weil wir sie nur durch deren Erzählungen kennen und über sie komplette Fehlinformationen ja einfach so ausgesprochen werden und sie sich nicht mehr dagegen verteidigen kann und wir kein klares Bild von ihr erhalten, fand ich das auch nochmal so einen tollen Kniff und es waren so viele Details und Elemente, die einfach wunderschön waren in diesem Film, dass er auf jeden Fall für mich unter den Top 3 der Auswahl rangiert.
Für mich gar nicht. Also ich finde, dass Yorgos Lanthimos leider jetzt so ein bisschen zu so einem zweiten Guillermo del Toro hier irgendwie wird. Also das ist das, was sein Kino eigentlich...
Ich habe an Terry Gilliam gedacht.
Ja, interessant. Ja, okay, stimmt. Und Gilliam ist es vielleicht auch ein bisschen, ja. Also ich finde die ersten Lanthimos-Filme nicht so radikal, wie sie, glaube ich, denken, dass sie sind, oder so interessant, also Dogtooth und Alpen und so. Und ich finde dann die letzten, also vor allem halt The Favourite, da haben wir uns ja, glaube ich, genau, Christoph, in der allerersten Folge Shots so ein bisschen drüber gestritten.
Da fing es an.
da fing es an, da fing es alles an. Da fing es auch an, es war auch ein Film, der so sehr auch feministisch sein wollte. Ich weiß nicht, ob es dann noch so war. Damals hatte man das so wahrgenommen. Jetzt ist er auch so ein bisschen fast sang- und klanglos veräppt, würde ich sagen. Und ich finde die in der Mitte eigentlich die, für mich die interessanten Filme. Ich finde The Lobster stark, weil ich da wirklich finde, dass die Paarkonstruktionen der romantischen Liebe der Gesellschaft echt clever persifliert werden und trotzdem eigentlich noch eine spannende Aussage drin ist. Und ich finde The Killing of a Sacred Deer so interessant, weil er so super unklar ist, was er jetzt eigentlich will und warum das jetzt eigentlich passiert. Also ich finde, den kann man, während man The Lobster total stark auf unsere Gesellschaft lesen kann, kann man Killing of a Sacred Deer fast kaum, finde ich, lesen als etwas, außer vielleicht als einen tatsächlichen Mythos. Und diesen hier fand ich ja so ein bisschen wie, ja, er ist schon interessanter gemacht als jetzt so ein Film wie Shape of Water, aber ich sehe ihn irgendwie so ein bisschen in dieser Richtung, dass es so eine Art Salonkomödie irgendwie ist, die Atlantimus hier gemacht hat. Da können alle so ein bisschen drüber lachen. Man kann irgendwie so ein bisschen sagen, ja, ist auch ein bisschen Politik mit drin. Leute, die halt so Schauspielfanat sind, finden das ganz toll, was Emma Stone hier macht. Ich fand das ziemlich irgendwie albern, was hier passiert. Und ich fand dann, immer wenn der Film Thema aufgemacht hat, dass es für mich nicht ganz vielleicht konsequent argumentiert wurde. Also wenn das so ein Film über die feministische Befreiung ist, warum sehen wir so einen so stark misshandelte Figur hier im Zentrum, die dann doch den ganzen Männern am Ende irgendwie verzeiht, außer dem einen, und der muss dann halt durch ein wieder anderes, eigentlich brutales Experiment dann muss dem den Garaus ausgemacht werden. Also ich fand das irgendwie nicht so clever, wie ich dachte, dass es ist. Und ich fand, es war so immer sehr absehbar, was als nächstes passiert. Ja, sie sieht jetzt die Armen, jetzt klaut sie das Geld, dann kommt Mark Ruffalo zurück, wo ist mein Geld? Dann kommt der nächste blöde Mann ins Bild. Ich hatte fast das Gefühl, ja, ich sehe so einen Slapstick-Film, der bei mir irgendwie nicht verfängt. Also ich verstehe nicht, warum findet den denn alle so gut? Ist das so eine Summe der Teile? Also weil der halt irgendwie toll aussieht, weil Emma Stone cool ist und weil dann irgendwie noch eine Message drin ist. Was ist so dieses Besondere, was ihr so in diesem Film seht? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme da irgendwie gar nicht dahinter. Ich habe das gesehen und dachte mir so, ja, das war's jetzt. Poor Things von Yorgos Lanthimos. Emma Stone macht sich da so ein bisschen zum Affen und wir haben eine Emanzipationsgeschichte. Also ich glaube, ich fand Barbie radikaler als Film.
Also was ich sehr an den mochte, kann ich relativ schnell sagen. Ich mag ja die Welten von Del Toro und ich mag auch die Welten von Terry Gilliam, und viele davon sind halt so stark visuell, dass eben manche Storystränge zweigetrangig sind. Das ist bei Lanthimos nicht immer Fall, aber gerade hier kann ich mich hundertprozentig daran erinnern. Ich habe mich auf eine längere Frankenstein-Geschichte in Schwarz-Weiß gefasst gemacht und plötzlich kommt die Titeltafel von Lissabon, wo in Technicolor Emma Stone auf einen gigantischen Fisch im Bildschirm reitet, und ich war total dabei. Ich hatte Lust, auf diese Reise zu gehen, ich hatte Lust, diese Welten zu erkunden und durch ihre Augen halt in diesen surrealen Kosmos abzutauchen. Was ich aber auch nochmal ganz, ganz, ganz stark betonen will, weil mir das wichtig ist. Ich finde, dieses Label, oh, das ist ein Film, wie hast du es genannt, über die feministische Befreiung. Oh, das ist ein feministischer Film, das ist ein Film über die feministische Befreiung, über Emanzipation, das ist der emanzipierte Film, besser und schlechter als Barbie. Das finde ich, sind halt alles Label, die den Film nicht gerecht werden. Weil ich das Gefühl habe, dass er eben keine klare Stellung bezieht und dass er, und da glaube ich, es ist Claras Impuls, die Szene im Bordell halt zwielichtig und widerlich und abartig zu finden, genau richtig, weil halt eben sagt, hier ist eine Geschichte von einer Person, die quasi Dinge im Leben macht. Und ob ihr das cool findet oder nicht, das bleibt euch überlassen. Ob ihr das in Ordnung findet, dass halt eine Person sich quasi Befriedigung verschafft, indem sie Sexworkerin wird. Dass es keine klare Antwort der Film gibt, ob der sehr sympathische Willem Dafoe ein Monstrum ist, weil er halt an Leichen sehr unethische Experimente durchführt und sich erwachsene Männer in kleine Mädchen und Frauenkörper verlieben. Also all das finde ich eben spannend und finde ich auch oft gewagt.
Was ist daran spannend? Aber irgendwie, ich finde, das sind so, ja.
Naja, dass meiner Meinung nach dir quasi ein Gefühl gegeben wird, was umkippt, sobald du es hinterfragst. Also das eben genau das, was du sagst. Wenn
ich Misshandlung gut finde, soll ich dann selber so fragen, ah, interessant, dass der Film das aufmacht.
Nee, aber du hast ihn ja abgehakt. Also du hast gesagt, das ist ein feministischer Befreiungsfilm, und ich sag,
er will das sein, nee, aber ist es nicht, würde ich sagen.
Willst, ja. Du meinst, er will das sein?
Ja, total.
Glaub ich halt nicht. Also ich finde, dafür ist er zu strange, zu ambivalent, was eben seine Moralen angeht. Ich finde nicht, dass er, also für mich ist zu sagen, irgendwie Poor Things ist Yorgos Lanthimos Vorschlag, wie Emanzipation aussieht, ist halt sozusagen, als ob The Lobster eine Anleitung für Beziehungen ist oder Killing of a Sacred dir zeigt, wie du mit Trauerfällen in der Familie umgehst. Also der schmeißt mich zum Beispiel in ein Szenario, wo mir Fragen gestellt werden, die aber eben, sobald ich die Figuren hinterfrage, nicht mehr so klar sind. Wo es nicht mehr so klar ist, wie emanzipiert oder wie feministisch ist das, sondern ja, da sind gute und schlechte Entscheidungen drin. Aber das siehst du, also für dich ist es quasi eigentlich klar schwarz-weiß und das, was für mich Ambivalenz ist, ist für dich Unkönnen auf Seiten von Lanthimos.
Okay, ich sehe, dass man sagen kann, der will das vielleicht nicht sein. Das stimmt, er wurde halt viel dazu gemacht irgendwie, finde ich so. Also das
großer Unterschied, ja.
Und das, ja, kann sein, dass das bei mir damit reinspielt. Aber ich finde dann, das, was du als Ambivalenzen irgendwie bezeichnest, irgendwie nicht so sonderlich interessant ambivalent. Ich finde, es ist so ein, wenn ich so ein Stationenabstottern-Film, am Ende sitzt man da wieder auf dem Thron und man, ja, ich glaube, man soll herzlich darüber lachen, dass die Leute halt Sabber vom Mund haben und irgendwie Gugu Gaga sagen und irgendwie witzige Akzente machen und so ein bisschen Politik ist dann vielleicht auch noch mit so da drin. Ich fand das unausgegoren oder uninteressant vielleicht einfach, ja.
Okay.
Von den Sets vielleicht mal abgesehen. Aber auch diese Welt, die aufgemacht wird, hat mir nicht viele interessante Fragen oder so gestellt. Es war dann doch irgendwie nur unsere Welt in halt, aber dass man halt eine Ente an ein Schwein nähen kann oder so.
Was auch in unserer Welt funktioniert, aber man sollte es
ja nicht machen. Ja, sie leben wahrscheinlich. Dann danach wahrscheinlich nicht mehr weiter. Okay.
Ja, also ich würde es auch nicht als Emanzipationsgeschichte begreifen wollen, weil sie also da endet, wo sie angefangen hat. Jedenfalls,
was gut, aber den da ist Ort die Machtbeziehung ein bisschen umgekehrt, ne?
Ja, okay. Aber auch nur in einem sehr engen Rahmen, würde ich sagen. Und ich würde auch nicht sagen wollen, dass dieser Film jetzt ein absoluter Konsensfilm ist, weil bei mir im Kino war es schon so, dass spätestens bei der Gemüseszene ziemlich viele Leute den Saal verlassen haben. Von daher, ja, ich weiß es eigentlich schon zu schätzen, dass er so ein bisschen auch provozieren will, ohne dass es am Ende dann komplett rund ist, was die Aussage anbelangt.
Aber es ist ja auch einfach, also es stimmt schon, es ist einfach auch ein Film über eine Reise, über die Erfahrung der Reise und scheinbar hat Clara und mir diese Reise sehr viel Spaß gemacht und auch humoristisch gezündet. Und wenn es bei dir nicht so ist, Christian, und du wirklich einfach nur auf die Knochen des Films starrst und guckst, wo er eben philosophisch hin will, dann verstehe ich, dass man da eben weitaus weniger Spaß dran hat.
Ja, genau, ich fand's aber, also ich habe nicht nur auf die Knochen, die philosophischen Knochen geschaut, ich fand auch das komödiantische Fleisch nicht so lustig, fleischig. Naja, wie fandet ihr eigentlich Maestro, den neuen Film von Bradley Cooper? Der wurde ja sehr gescholten, also er spielt ja hier Leonard Bernstein, den berühmten Komponisten. Carey Mulligan spielt dessen Frau Felicia Montealegre. Und also er wurde gescholten wegen dieser angeklebten Nase, ne? Und der Film, ich habe sehr viel Schlechtes im Vorfeld gehört, bevor ich den gesehen habe. Also der, hieß es da, hat ja eigentlich nichts zu suchen in dieser Liste. Es ist mit Abstand der schlechteste, den wir hier sehen. Netflix hat den ja produziert, Bradley Cooper ja schon mit A Star Is Born damals. Also einer irgendwie, ich weiß nicht, ich finde Bradley Cooper ist so ein Schauspieler, man kriegt ihn eigentlich selten mit, außer immer bei den Oscars. Es gibt so manche Leute, die sind irgendwie anscheinend für die Oscars gebucht und dann ist es American Sniper und The Star Is Born, jetzt ist es dieser Film. Also die haben so ein Dauerabo irgendwie. Ich muss sagen, als ich ihn vorhin, wie gesagt, im Fernbus angefangen habe zu schauen, fand ich den erstmal ganz gut. Ich fand erstmal irgendwie, dass, ich bin aber in der ganzen Bernstein-Sache nicht so drin, also ich bin mit ihm nicht sonderlich bewandert, das heißt, ich habe nicht 1000 Interviews von ihm gesehen und so weiter und so fort. Also bei mir geht jetzt nicht dieses Ding ab, dass ich das eh schon so ein albernes Kostümauftragen finde, weil ich diese Figur des Bernstein gar nicht so stark kannte. Deswegen fand ich erstmal irgendwie in diesem Aufbau, wo sich die beiden kennenlernen und auch formal, wie der Film quasi nie so richtig ein Außen hat, sondern jede Szene geht irgendwie direkt ineinander über. Man ist erst auf einer Hausparty, dann ist man auf einmal auf einer Bühne, dann ist man wieder im Haus und man ja wirft sich so ein bisschen witty Banter gegen den Kopf. Fand ich den gar nicht so schlecht. Ich fand, dass Bradley Cooper irgendwie da eine interessante Figur eben spielt, mit der ich noch nicht so bewandert war, die nicht so vielleicht typisch ist, ne? Deswegen ist er ja wahrscheinlich auch so bekannt. Nur dann hatte ich das Gefühl, weiß der Film nicht so ganz, wo er hin will eigentlich mit dieser Geschichte. Dann wird irgendwie Carrie Mulligans Figur dann doch so ein bisschen zu so einer Nebenfigur. Gleichzeitig verstehen wir nie so richtig, was Bernstein umtreibt. Also es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes, finde ich, und zerfasert dann so ein bisschen. Am Anfang war ich aber, dachte ich aber, ach, ist ja gar nicht so schlecht, wie alle gesagt haben. Aber jetzt würde ich auch sagen, ja, vielleicht so ein bisschen Thema verfehlt. Clara, was sagst du zu Maestro?
Ja, also ich kann mich zu dem Film relativ kurz fassen. Ich konnte dem überhaupt nichts abgewinnen. Meiner Ansicht nach hat er nichts in dieser Liste verloren. Und das hat vor allem damit zu tun, was du meinst mit Thema verfehlt. Für mich hat halt hier gefehlt, dass das Hauptaugenmerk eigentlich auf dem Schaffen dieser Person liegen sollte. Also fände ich auf jeden Fall reizvoller, wirklich sich an der Musik ja auszutoben und da reinzugehen. Und das hat der Film nicht gemacht. Und Bradley Cooper ist für mich auch das letzte Mal ein guter Schauspieler bei The Midnight Meat Train in 2008 gewesen. Alles andere danach kann ich einfach nicht. Tut mir leid.
Der wird auch also von den Oscars gesnappt.
Nee, das ist nicht mein Film. Sorry.
Ja, das wäre auch für mich quasi die zweite Verlegenheitswahl in der Liste. Ich bin erstmal auch total bei dir, Christian, weil Biopics sind sowieso eigentlich nicht mein Genre. Ich finde, die haben ganz oft dieselben Schwierigkeiten. Ich hatte auch mittelmäßiges über den gehört. Aber dann, als angefangen hat, war ich auch so, ah ja, die erste Szene, die ist ja irgendwie pfiffiger geschnitten, als ich dachte. Ah ja, hier macht er ein bisschen was mit seiner Visualität und mit seiner Akustik, mit der ich nicht gerechnet hätte. Bin ich hier vielleicht doch in einer spannenden Geschichte, als Carrie Mulligan das erste Mal auftritt und quasi dieser pompöse Bernstein-Soundtrack da reinführt, wie er fast in so einen 50s Romanzenfilm plötzlich reingehen. Hatte ich ganz oft das Gefühl, okay, ich verstehe, warum er in der Liste ist. Ich mochte tatsächlich die Bradley Cooper Performance und ich habe halt so das Gefühl, der hat so ein bisschen geschafft, weil Bradley Cooper halt so eine klassische Oscar-Performance gibt, im Sinne von, ich lerne 5-6 Jahre, wie man ein Orchester dirigiert und wir machen die eine Szene in der Kirche und das muss ein Take sein und ich schwitze da wie Sau und ich mache die Prothesen und
man
ich
muss
bin...
muss noch schwitzen, dann ist es erst Oscar.
Genau, richtig. Ja. Ich mach mir die Prothesen ran und es gibt ganz viele Altersstufen, in der ich diese Person nachvollziehen muss und sowas. Also ich habe das Gefühl, um eine Oscar-würdige Performance wurde quasi ein Film gestrickt, der, ja, wie er es schon gesagt hat, irgendwann auseinanderfällt, der irgendwie nicht genau weiß, wohin er mit seinen Figuren soll. Und bei Clara, also da schließe ich mich auch an. Bei mir war es nicht nur so, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bekomme nicht mit, was er musikalisch macht, sondern bis zum Ende des Films, das tut mir total leid, hatte ich keine Ahnung, was eigentlich ein Dirigent so richtig macht. Also warum ist er ein guter Dirigent? Was ist seine Aufgabe? Und ich meine, wir haben über Bernstein damals in der Schule so ein, zwei Sachen geguckt. Und da hatte ich so immer das Gefühl, aha, ein Dirigent ist so mehr oder weniger eigentlich in der Probenarbeit wichtig. Also das Wichtige an jemanden ist es, dass er halt so Wochen und Monate mit einem Orchester arbeitet und auf der Bühne zu stehen und die Gesten zu machen, ist halt mehr oder weniger nur das, wenn du Action und Cut am Set rufst. Also die Arbeit hast du davor gemacht. Aber irgendwie erzählt mir der Film, er wird in der Nacht angerufen und darf dirigieren. Und weil er halt als Dirigent so krass ist, wird er berühmt. Und in der letzten Szene zeigt er den einen Typen so die magische Handgeste, ja, und dann musst du die Faust nach unten machen und dann spielen die so, dass du willst. Und das fand ich halt ein bisschen schade, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist halt der Film über den, in Anführungszeichen, größten amerikanischen Dirigenten, den es jemals gab. Und in seiner kompletten Laufzeit erzählt er mir nicht, was eigentlich das Besondere an ihm ist und was ihn von anderen Dirigenten unterscheidet und was, tut mir leid, ein Dirigent macht, außer halt Handbewegungen zu zeigen. Und das ist ein bisschen schade.
Es ist
schade.
Sehr privatistisch auch, ne? Es geht sehr viel um ihn als Lebemann, seine Affären, dass seine Frau das natürlich schwierig findet, obwohl sie es am Anfang noch irgendwie interessant an ihm findet und so. Ich weiß gar nicht, ob das quasi eine Regel ist, dass Biopics sich mit dem Schaffen der Figur auf quasi handwerklicher Ebene mehr beschäftigen wollen. Das sagen wir immer gerne in der Kritik, also bei Bohemian Rhapsody, dass man dann so, ja, was ist, wie haben die jetzt eigentlich die Songs geschrieben und so. Ich glaube auch, das ist das Interessantere. Man könnte es, glaube ich, auch ganz anders machen. Man könnte auch sagen, wir nehmen nur die Privatperson quasi und machen das. Aber ich glaube, man muss sich so ein bisschen entscheiden. Und das ist ein Film, der sich irgendwie, also ja, mir da am besten gefallen, wenn die so intellektualisiert einfach über ihre Arbeit gesprochen haben. Ich mag das gerne, einfach wenn Künstler, Künstlerinnen so darüber sprechen, was sie machen, wie es sie so ein bisschen zerreißt, was ist der Unterschied dazu, Dirigent zu sein und irgendwie Komponist zu sein und sowas. Dieser Habitus des Künstlers, das fand ich, glaube ich, am interessantesten. Aber auch das kam mir, glaube ich, zu kurz darin, dass dann doch das ganze Leben oder ein Großteil des Lebens erzählt werden sollte. Ich glaube, vielleicht wäre das hier interessanter gewesen, zum Beispiel, ohne dass man jetzt sagen kann, hättet ihr das so gemacht, wäre der Film besser. Aber vielleicht wäre es interessanter gewesen zu sagen, wir sehen ihn vor einem Konzert, während des Konzerts und danach oder so. Und da, darin hätte man das wahrscheinlich auch alles erzählen können, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, also hat mich dann,
das wäre spannend gewesen.
So ein bisschen verloren, dieser Film. Jetzt haben wir viel, was wir schon mal auch angesprochen haben bei Cuts. Komm, wir nehmen mal so ein paar alte Verdächtige. Barbie von Greta Gerwig. Clara, ich glaube, du bist Mega-Fan. Warum?
Also für mich ist das der beste Film in der Liste, obwohl ich auch, also ich denke, aus dem Gespräch kommt auch raus, dass man nicht alle hier unbedingt vergleichen kann. Aber ich fand ihn unfassbar vielschichtig. A, bei dem Hauptthema, mit dem er sich befasst, was die Rolle der Frau in der Arbeitswelt angeht, sehr clever. Und da sind und deswegen als kleiner Disclaimer, da sind eben Themen drin und Aussagen in dem Film, wo ich als Zuschauerin dann da sitze und mir denke, endlich sagt das mal jemand auf der Leinwand. Zum Beispiel als Ryan Gosling in der Lobby von diesem Bürogebäude von jemandem gesagt bekommt, ja, wir setzen uns ja alle für Diversität und eine höhere Frauenquote in Anführungsstrichen ein, aber eigentlich sind wir immer noch die gleichen, wir verstecken es nur besser. So. Und es ist dann, fühle ich da viel, wenn das gesagt wird, und dann ist dann natürlich gefährlich, wenn man so einen Moment hat, oh ja, endlich sagt es mir jemand, dann ist es noch lange kein guter Film. Das weiß ich. Das weiß ich auch, dass ich hier nicht objektiv bin. Ich würde aber vom Technischen zumindest auch einfach da die Kreativität, das Pacing, die schauspielerische Leistung, insbesondere von Ryan Gosling, nochmal ins Feld führen wollen. Und auch für mich als Filmfan, die ganzen Filmreferenzen da drin, und wirklich haarscharfe so Witze mit zwei Ebenen, die sich dann auch, weiß ich nicht, beispielsweise auf die Finanzkrise beziehen oder auf eher politische Themen, finde ich super gut gemacht und so dicht, dass ich einen Respekt vor diesem Film habe und den immer verteidigen will.
Das ist scheinbar werden hier die Rollen vertauscht. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass meine Lieblingsfilme niedergemacht werden und jetzt komme ich daher. Also, ist es nicht so schlimm, wie es sich anhört. Das Blöde an der ganzen Sache ist, ich hatte bei Barbie eins meiner schlechtesten Kinoerlebnisse jemals und es ist nicht Schuld des Films. Ich habe mich richtig, richtig auf den gefreut. Ich hatte total Bock, den lieb zu haben. Aber da ich halt richtig oft im Kino war und halt auch in den Social-Media-Bubbles unterwegs bin, war es einfach einer der meistbeworbenen Filme des Jahres. Ich konnte mich nicht vor den Trailern drücken, ich konnte mich nicht vor den Featuretten drücken. Ich habe die Trailer alle davon unzählige Male gesehen und ich hatte mindestens in den ersten 60 Minuten des Films das Gefühl, nicht nur ich habe den Film schon mal gesehen, sondern ich habe den Film 10-mal gesehen. Bei jeder Szene, die anfing, hatte ich im Kopf, wie die Pointe ist. Ich wusste, jetzt kommt die Sache, wo sie zu ganz vielen Leuten Hallo Barbie sagt. Jetzt kommt die Sache mit den flachen Füßen. Jetzt kommt die Tanzsache, wo sie sagt, hat schon mal jemand von euch über das Sterben nachgedacht. Jetzt kommt die Weird Barbie. Und das ist für eine Komödie einfach so eine miese Sache. Und objektiv sehe ich alles, was du daran sagst. Also das Kostüm, Set-Design, Schausch, Margot Robbie, Ryan Gosling, fand ich super. Und trotzdem war es halt eine Komödie, bei der ich nicht gelacht habe. Und darüber habe ich mich total geärgert. Ich würde mir wünschen, den irgendwann so mit frischen Augen zu sehen, weil ich mag Greta Gerwigs Regiearbeit. Ich mag genau das, was du sagst, dass es clever geschrieben ist, dass es, obwohl es eben der Mattel-Barbie-Film ist, da einfach tendenziell einfach auch eine große Werbemaschinerie hinter sich hat, sich die Freiheiten erkämpft, da irgendwie gegen anzuschießen und ironisch und selbstironisch und Meta an den richtigen Stellen zu sein. Und trotzdem, ich habe halt so kein Gefühl dafür. Also sozusagen mein Kopf sagt, alles an dem Film war toll und ich finde es super, wenn Leute ihn abfeiern und auch das, was du sagst. Er hat sehr grundlegende Botschaften, die aber zum Glück ganz klar gesagt werden und die, glaube ich, ganz vielen jungen, alten Männlein und Weiblein so ein Gefühl dafür geben, was das Problem mit Patriarchat ist und das trotzdem amüsant verpacken. Und dennoch hatte ich halt einfach ein Kinoerlebnis, bei dem ich überhaupt keine Meinung zu ihnen haben kann, weil ich halt wirklich mit der Werbung zu sehr zugebombt wurde. Das fantastische Werbedepartment, was dafür sorgt hat, dass das der größte Hit des Sommers ist, hat bei mir leider genau das Gegenteil bewirkt. Mhm. Und du bist in der Mitte, nein, du bist auch pro.
Doch, bin auch so ein bisschen in der Mitte. Also ich fand ihn in Teilen ärgerlich, ich finde ihn in Teilen zu corporate durchdesignt irgendwie. Ja, klar, es ist ein Markenfilm und so weiter und so fort, aber ich finde, er dreht da fünf zu krasse Schleifen, dass dann die Erfinderin von Barbie nochmal irgendwie auftauchen muss und dann gibt es noch diese Message und jene Message und so. Ich finde, er wäre besser als so stringenterer Slapstick-Comedy-Musical-Film, wie er am Anfang ist. Ich finde, das sind seine stärksten Szenen. Er hat gleichzeitig natürlich unglaublich hässlich gefilmte so Product-Placement. Wir fahren mit dem Auto von A nach B-Szenen und so. Also er muss schon auch halt selber dieses Produkt sein. Ich glaube, das hätte ein bisschen pfiffiger noch sein können. Ich fand ihn aber sehr bewegend auch in Teilen. Also ich glaube, habe ich das auch schon in der Folge gesagt, aber als Barbie zum ersten Mal in der echten Welt ist und dann von dieser Objektifizierung durch die Männer so das so merkt, dass irgendwas nicht stimmt, finde ich eine heftige Szene eigentlich für so einen, in Anführungsstrichen, Kinderfilm, der es ja nicht nur ist. Also, ja, gespalten. Ich finde den Teilen ganz gut. Greta Gerwig mag ich sehr, vor allem Little Women. Lady Bird hat mir nicht so viel damals gegeben, aber ich habe mich auch auf den gefreut. Aber ja, bin gespannt, was sie jetzt nächstes macht. Hoffentlich jetzt nicht nur Barbie 2 und 3 und so weiter. Ich hoffe, es kann noch ein krasses Sprungbrett auf jeden Fall für sie gewesen sein. Aber ja, fand ich ganz okay.
Ich würde gern gerade nochmal das mit den Füßen aufgreifen, weil ich das eigentlich ein ganz gutes Beispiel finde, von denen es meines Erachtens nach Tausende gibt in diesem Film, ist diese Fußhaltung der Barbie drückt ja aus, Frauen sollten, um hübsch zu sein, immer High Heels tragen. Ja, deswegen ist der Fuß so geformt, ist je nachdem, wie man es, also das individuelles Empfinden, aber nicht für alle Frauen unbedingt bequem. Ja, und das es schon ausreicht, ihren kompletten Status über den Haufen zu werfen, nur dass die Ferse auf dem Boden ist, finde ich, ist halt zum Beispiel so eine starke Szene. Und wenn ich dann in Nachgesprächen über den Film höre, ja, die Weird Barbie, die sieht doch gar nicht richtig weird aus, die hat nur einen Kringel um dem Auge. Ja, genau, das reicht halt schon, um von allen Seiten in der Gesellschaft Kritik zu bekommen, was als Frau dein Äußeres betrifft. Und deswegen, da finde ich, ist der Film super präzise und stark und auch nicht, also mir, ich habe relativ wenig den Eindruck gehabt, okay, das habe ich schon so oft gesehen. Und insbesondere mochte ich auch gerade im Vergleich, auch wenn der Vergleich schmerzt, ja, aber im Vergleich zu Poor Things, das Ende von Barbie viel radikaler zu sagen, hey, sorry, wir enden hier auf einem Joke, weil wir haben keine Antwort, ja. Und ja, fand ich stark und ich fand es auch nicht so Product Placement mäßig, dass ich jetzt, ich persönlich zumindest jetzt das Bedürfnis habe, mir Barbies zu kaufen. Ich finde deswegen Barbie eigentlich ein schlechteres Produkt, als ich es vorher empfunden habe. Und ja, eben, ich verteidige den Film gerne.
Das war das große Battle in diesem Sommer, Barbie gegen Oppenheimer. Mhm. Wie fandst du den denn, Christoph, Oppenheimer?
Oppenheimer ist für mich so ein bisschen auch der klassische Oscar-Kandidat, also wirklich, also großes Leinwand-Kino über eine historische amerikanische Figur, riesenstarke Hauptdarsteller, halt irgendwie was auf jeder Ebene das Kino zum Beben bringt. Und ich fand ihn tatsächlich auch als Mensch, der Nolan sehr mag, wie du weißt, wieder beeindruckend. Also ich mochte eben die Art und Weise, wie er ein Biopic erzählt. Ich habe eben bei Maestro ein bisschen gesagt, Biopics sind nicht mein Genre. Und Nolan konzipiert das hier in einer Art und Weise, dass mir halt fast der Atem wegbleibt, weil eben eigentlich Gesprächsszene an Gesprächsszene sich reiht, aber hier doch so viel audiovisuelles und schauspielerisches Talent zusammenkommt, dass mich das total durch den Film gerissen hat. Ist nicht mein Liebster von ihnen, aber ich weiß halt zu schätzen, was er da gemacht hat. Ich hatte im Gegensatz zu Barbie leider, ich habe es in derselben Woche gesehen, bei Oppenheimer wusste ich viel weniger, außer dass es um Oppenheimer geht, Gott sei Dank. Ich hatte ein ziemlich intensives Kinoerlebnis und ich fand es halt sogar spannend, dass er sich nach der Bombe so viel Zeit genommen hat, um auf politische Thematiken einzugehen, die heutzutage auch wieder relevant zu sein scheinen. Also ist auf keinen Fall mein liebster Film des Jahres, aber das ist halt so großes, kontemporäres Hollywood-Kino, dass ich es sehr, sehr stark hier als Favoriten in der Verleihung sehe.
Ja. Das also jetzt sind wir beim Film angelangt. Film.
Wir haben ihn. Jawohl.
Wo ich mit Sachen Runde um zwei. Mich
ja.
werfe.
Ja, werf mal.
Und so, ja, warum ist das? Ich sehe schon wieder, wie Menschen ganz ärgerlich werden, dass ich das jetzt sage. Ich verstehe, warum der technisch toll ist, ja. Und ich kann da ganz viel wertschätzen. Und ich persönlich bin auch großer Nolan-Fan und fand fast ausnahmslos alles toll, was er davor gemacht hat, inklusive Tenet, was eigentlich, ja, jetzt nicht unbedingt jeder teilt. Was mich bei diesem Film aber massiv stört, sind zwei Punkte, über die ich einfach nicht hinwegkomme. Mhm. Und das eine ist
Matthias Schweighöfer.
Und hey, nee.
Der ist doppelt.
Ja, genau.
Der ist doppelt. Nein, ich finde, irgendwie hat ein historisches Thema, was so schlimm ist, was so krasse Konsequenzen hatte, ist nicht der Stoff dafür, um halt einen typischen, ja, diese Nolan-Erzählweise wird meines Erachtens nach der Tragik des eigentlichen Events nicht gerecht. Und wenn ich über die Atombombe auch hier, wenn ich darüber nicht wüsste, dann erklärt mir der Film auch nicht, wie furchtbar das ist. So, und da reicht mir diese eine Szene, wo so ein bisschen den Leuten die Haut wegfliegt, wenn ich es richtig erinnere, eben nicht, um das einzufangen. Und ich fand es dann etwas unangenehm und zu sehr, ja, fast, also ich will nicht sagen verherrlichend, weil das macht der Film natürlich nicht absichtlich, aber so nicht, also nicht, der wird der Tragik nicht gerecht. Und der andere Punkt ist, es mag ein kleinerer Punkt dieses Films sein, aber die Frauenrollen in dem Film kann ich nicht ertragen. Ich kann diese Klischees nicht aushalten und das hat mir den ganzen Film vergiftet und es hat mir auch irgendwie die Bereitschaft genommen, mich auf die Hauptperson Oppenheimer einzulassen, wenn das quasi sein Privatleben ist. Damit meine ich nicht, dass die echte Figur nicht dieses Privatleben haben darf, sondern eher, wie es eben ausgedrückt wurde und wie angenommen wurde, dass sich die Frauen dabei fühlen und verhalten würden. Und was sie damit meinen, fand ich wirklich irgendwie so daneben, dass ich Schwierigkeiten habe damit.
Das ist aber gut, dass du das jetzt sagst, weil eigentlich haben wir drei Filme in dieser Liste, bei denen die Frage ist, ob sie dem grauenhaften Ereignis, was sie eigentlich beschreiben, gerecht werden. Ne? Also ja. The Zone of Interest, Killers of the Flower Moon und Oppenheimer eigentlich auch. Das wäre eigentlich eine interessante Diskussion, welcher von denen wie dem gerecht wird, weil alle drei ja irgendwie sich auf diese Täterseite eigentlich stellen, ne? Und eigentlich nicht die Opfer in den Mittelpunkt des Films stellen, aber auf unterschiedliche Arten und Weisen das machen. Ah, da könnte man, Christoph, kann man bei dir vielleicht ein Seminar, eine Hausarbeit zu schreiben oder so zu dem Thema? Das stimmt, das kann man auf jeden Fall diskutieren. Ich würde nur sagen, zu Oppenheimer, ich finde, Nolan immer ist so wie so Streber mit einem Chemiebaukasten irgendwie und so ein bisschen ein paar Philosophieseminare belegt. Ich finde, er ist immer wie so ein übereifriger Teenager irgendwie so in dem Kino, was er macht. Und ich finde aber, da kommt eigentlich immer was Interessantes bei raus. Hab ja mit Tenet auch so ein bisschen meinen Frieden dann jetzt doch noch mal beim Nolan-Special auch gemacht. Und ich finde es bei Oppenheimer halt auch, also diese Versuchsanordnung zu sagen, wie die Bombe funktioniert, das ist eine Kettenreaktion. Und wie die Gesellschaft auch dann sich denn diese Bombe verbreitet, diese Waffe verbreitet, das ist auch eine Kettenreaktion. Und ich mache den Film auch noch so, dass der so ist wie diese Atome, die umeinander schwirren und immer wieder hin und her geschnitten ist.
Hat sogar die Zwischentitel, ja.
Genau, also Fission und Fusion und so. Also das finde ich irgendwie ganz gut. Ich finde gut, dass jemand diese Filme macht. Ich kann aber weder das so komplett hassen, wie Nolan das macht. Ich kann aber auch weder so sagen, das ist das größte Genie, das wir haben. Also in Katz-Discord war auch neulich so eine Diskussion lange, dass wo so ein bisschen Nolan und Villeneuve gefühlt als so verkannte Genies, auf denen alle so rumhacken, irgendwie beschrieben wurden. Ich dachte so, okay, das sind jetzt so die größten Filmemacher, die es gibt, so ungefähr auf der Welt. Die kann man schon gerne viel kritisieren. Aber ich finde es trotzdem, gut, bei Villeneuve mit Dune 2 nicht mehr, aber sonst bei denen recht idiosynkratisch und recht interessant, wie die Kino machen. Und ich gucke mir auch den nächsten an. Und das ist aber auch billig, was Christopher Nolan macht. Das ist irgendwie, wie du sagst, Clara, sexistisch. Und es ist auch halt voll zugedröhnt. Es sitzt nicht mehr Hans Zimmer an der Orgel, sondern Ludwig Göransson ballert halt dann jetzt die Töne rein. Und dann geht das immer weiter. Und wir wissen, bei Nolan ist alles ein Heist. Aber mit diesem Baukasten, den er hat, macht er trotzdem immer wieder für mich was Interessantes. Und ich finde auch das ein recht interessantes Biopic über Oppenheimer. Ob er der Thematik da jetzt perfekt gerecht wird, keine Ahnung. Aber ja, ich fand den sehenswert und fand ihn ganz gut. Guck auch den nächsten neuen Film noch, ja. Du willst was einhaken, aber ich glaube, wir müssen weiter. Nicht so lang vielleicht, ja.
Mit den Frauenfiguren bin ich hundertprozentig bei. Da finde ich auch das mit Abstand Schlimmste am Film, dass die lange nichts zu tun haben und dann einmal ihre eine Oscar-Bait-Szene im Verhör bekommen. Hätte man besser machen können. Und ja, also Punkt. Gibt's keine Entschuldigung. Hätte besser sein sollen. Die eine Sache, wo ich tatsächlich ganz anderer Meinung bin, ist eben, dass ich es total spannend finde, dass hier auch so eine Politik des Nichtzeigens gefahren wird. Also, dass quasi der Atombombenabwurf sein Klimax in dieser Rede in der Sporthalle bekommt, weil eben Oppenheimer ironischerweise nichts davon gesehen hat, was eine Atombombe anrichtet. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine ähnliche Debatte wie bei Zone of Interest, was Christian eben schon angerissen hat. Und es gibt für und wider, aber ich finde es ziemlich spannend. Ich finde es auch quasi vom Narrativ ziemlich spannend. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass halt der Atombombenabwurf oder die Idee von der Atombombe tatsächlich so stark vor allem im amerikanischen Bewusstsein ist, dass das hier besser funktioniert als bei anderen Themen.
Christoph, wie fandst du Past Lives von Celine Song? Klar, wir haben ja in der Folge drüber gesprochen, über diesen Film. Mhm. Du warst nicht so begeistert. Ich fand ihn schon ganz gut, aber viele Abzüge in vielen B-Noten gibt es dann doch für mich. Christoph, wie findest du den?
Past Lives habe ich persönlich total lieb. Also das ist so eine reine Bauchentscheidung, dass das ein Film ist, den ich gesehen habe und mich einfach von der ersten Szene, erste Einstellung bis zum Schluss richtig gut abgeholt und aufgehoben gefühlt habe. Der ist wesentlich kleiner als die meisten Mitbewerber, die hier im Feld sind. Der hat auch tatsächlich ein paar Klischeefallen in der Trip, aber einfach so vom Gefühl her, wenn ich mein letztes Kinojahr Revue passieren lasse, war das so ein Film, den ich sehr liebevoll fand, wo ich die beiden Hauptfiguren sehr gerne mochte und deren Geschichte ich einfach unglaublich empathisch miterlebt habe. Und auch da wäre, wenn eine Komödie mich zum Lachen bringen soll und mich ein romantischer Film zum Fühlen bringen soll, dann hat Past Lives das bei mir sehr geschafft.
Haben wir alles dazu gesagt, Clara, oder willst du noch mal eindreschen auf diesen
Film? Ja, mach es. Ja, komm. Ist nicht so.
Für Barbie gibt es doppelt viel zurück.
Ja. Also die einzige Emotion, die der Film bei mir hervorgerufen hat, ist eigentlich Wut. Und der einzige, mit dem ich mitfühle, ist der echte Mann, der Regisseurin, da es ja auf einer wahren Geschichte beruht. Und ich die Niedlichkeit nicht so ganz darin verstehe, wenn man seinen Ex-Freund seinem Ehemann vorstellt und die beiden so ein bisschen im Dunkeln lässt, wie man eigentlich fühlt. Weiß ich nicht, warum das also eine gute Idee eigentlich sein sollte. Und von der Machart, weil er mir zu sehr on the nose, also so relativ plakativ in den Szenen, die er gewählt hat. Aber ja, es gibt ja schon eine Folge dazu.
Genau. Und dann haben wir noch einen Film. Anatomy of a Fall. Den haben wir alle noch nicht. Doch, Christoph, du hast, glaube ich, schon mal irgendwann am Ende einer Folge kurz was dazu gesagt, dass du ihn gesehen hast.
Wahrscheinlich, ja.
Clara und ich haben uns noch nicht dazu hier, glaube ich, geäußert. Doch, Film des Jahres? Ich weiß nicht mehr genau. Keine Ahnung, machen wir jetzt noch mal. Clara, wie findest du den?
Mir hat der sehr gut gefallen. Ich fand das ist eine spannende Herangehensweise an eigentlich ein klassisches Gerichtsdrama zu sagen, dass man ja, also eigentlich gar keine Wahrheit finden kann, etc. Fand ich alles gut gemacht und ich fand die schauspielerischen Leistungen und die Dialoge auch herausragend. Sandra Hüller fand ich in der anderen Rolle besser und auch bei Toni Erdmann besser als hier jetzt. Aber zeigt natürlich nochmal ihre Bandbreite, die beiden Filme nebeneinander. Und ich finde, der Film gehört in die Liste, allerdings halt der weniger nach, als ich es erwartet hätte.
Also deinem Abschlussstatement schließe ich mich auf jeden Fall an. Also ich mag ihn eigentlich sehr. Ich bin auch ein Fan von Gerichtsdramen. Ich fand das richtig spannend, was er halt mit diesem moralischen Kodex vor Gericht gemacht hat. Ich fand die Art und Weise, wie er erzählt hat und wie er auch mit Sympathien spielt. Also dass man am Anfang meiner Meinung nach Sandra Hüller einfach so unsympathisch findet, dass man irgendwie will und auch denkt, dass sie es getan hat und er immer wieder neue kleine Winkelzüge findet, um halt doch auch mich dazu zu bringen, Dinge zu hinterfragen, Vorurteile abzubauen, die ich gegenüber den Figuren aufgebaut habe. Bei mir hat er urigerweise auch weniger nachgehalten, als ich dachte, aber das ist halt so einer, von dem ich das Gefühl habe, der ist total rund in dem, was er tut und den ich ohne weiteres sofort wiedersehen würde, weil ich halt weiß, als ich aus dem Kino kam, fand ich ihn sehr, sehr stark.
Mich hat er irgendwie gar nicht gekriegt, aber
Ah
da
ja.
muss ich auch sagen, ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe und vielleicht auch nicht ganz mit der nötigen Aufmerksamkeit, die man dem entgegenbringen wird. Deswegen will ich hier nicht ein zu starkes Urteil zu dem treffen. Aber irgendwie hat mich dieses Wasis nicht reingezogen in den Film. Also ich habe das so gesehen und immer weiter und dann wurde es immer weiter aufgefächert. Und ich mag das eigentlich, also was ich am Gerichtsdrama normalerweise mag, ist wie, sagen wir, Dinge ihr System wechseln. Also auf einmal ist es eine Alltagssache, die passiert und dann passiert irgendwas und dann auf einmal sehen wir es noch mal im Gericht noch mal aufgerollt aus juristischer Sicht da eigentlich. Ja, das finde ich irgendwie immer spannend, wenn das passiert. Es gibt auch mal diese HBO-Serie The Night Of, wo man auch, glaube ich, die Nacht sieht in der ersten Folge und danach diesen Gerichtsprozess und sowas. Ich finde das eigentlich immer spannend. Aber hier fand ich, glaube ich, noch am interessantesten, wie der Sohn immer so die Seiten wechselt oder wie, ohne dass man mit ihm reden muss, er trotzdem so auf Linie gebracht wird eigentlich. Das fand ich ziemlich spannend, aber ist einer, der, glaube ich, noch mal eine Sichtung bei mir braucht, der mich nicht so begeistert hat, wie viele andere, als ich den gesehen habe. Aber Sandra Hüller, ich finde es ganz spannend, dass sie jetzt so weit oben ist in Hollywood. Also natürlich sind das auch immer irgendwie Glücksgriffe natürlich, aber jetzt mit zwei Filmen in den Oscars hier irgendwie vertreten und ich hatte sie auch mal interviewt bei Detektor FM. Sie kommt ja aus Leipzig, wie ich auch, und da war gerade Toni Erdmann irgendwie im Kino. Und das Witzige war noch, mir ist das mal aufgefallen, Conan O'Brien hat mal gesagt, wenn er Leute da hat, deren Filme er nicht mag, sagt er immer zu denen, People are loving this, damit er nicht sagen muss, ich mochte deinen Film sehr, sondern People are loving this series oder so. Und ich weiß noch, dass ich zu Sandra Hüller gesagt habe, aber eigentlich unabsichtlich, also nicht in dieser Conan O'Brien Art, aber ich meinte so, ich war im Kino bei Toni Erdmann und die Leute haben den Film ja, also haben sich ja weggeschmissen vor Lachen und sie hat direkt gefragt, ah, du nicht? So, da muss ich immer jetzt manchmal noch so dran denken. Wir haben dann, glaube ich, damals habe ich noch geraucht und eine Zigarette zusammen geraucht und ich finde es irgendwie ganz, ja krass, dass sie jetzt, natürlich, das war ja so dann der große Durchbruch, auch wenn sie viel anderes gemacht hat, dass sie jetzt da so in den Oscars vertreten ist. Und ich glaube auch, mark my words, ich glaube, sie wird die nächste Christoph Waltz. Ich habe das Gefühl, und sie muss, glaube ich, ein besseres Händchen für die Rollen haben, aber ich sehe Bond-Bösewichtin, ich sehe vieles. Sie hat jetzt, glaube ich, schon viel interessantere Sachen gemacht als Christoph Waltz wahrscheinlich in seiner ganzen Karriere, aber bin mal gespannt, was da noch so passiert. Ja. Was denkt ihr, wer macht's? Welcher dieser Filme? Ich glaube, Oppenheimer ist recht klar irgendwie so der Favorit, oder?
Ja, ich denke, dass das auch passieren wird, ja. Aber wir werden
Ich
sehen.
finde es dieses Jahr wirklich schwer. Also ich kann mir für fast jeden Film einen Grund ausdenken, warum der das machen könnte. Also auch, ich würde sogar sagen, bei Barbie, also dass es da eine große Bewegung gibt von Leuten, die es zu Recht sehr unfair finden, dass Greta Gerwig nicht nominiert wurde und die so ein bisschen halt denn Barbie den Triumph gönnen. Oppenheimer ist total klassisch, Anatomie eines Falls und Zone of Interest, finde ich, haben halt so internationale Clout. Killers of the Flower Moon, Scorsese, DiCaprio ist halt auch einfach Oscar-Gold. Und ja, Poor Things hat jetzt gerade riesig Aufwind und könnte halt in Tradition von sowas wie Everything Everywhere All at Once stehen. Also, ich könnte wirklich jeden Film sehen. Ich glaube, wenn ich jetzt tippen würde, würde ich auch Oppenheimer sagen, einfach weil so ein bisschen so ein Ding ist, ist klassisches großes Kino und Nolan ist überfällig, also aus der Sicht der Academy gesprochen. Aber ich glaube, das wird ein knappes Rennen dieses Jahr.
Ja, kein knappes Rennen oder beziehungsweise müssen wir da nicht in die Glaskugel blicken, gab es bei den Cutties. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben letztes Jahr ja gesagt, wir lassen mal die Community wählen. Was würdet ihr denn da draußen wählen, wenn ihr könntet bei der Academy? Wir haben nicht das gleiche Auswahlverfahren gemacht wie bei den Oscars, ne? Also so mit den Nominierten und so. Es gibt ja unterschiedliche Arten, auch bei politischen Wahlen, ja, wie man Wahlsysteme machen kann. Macht man es wie in Frankreich, dass man am Ende dann nochmal aus den zwei meistgewählten nochmal die nochmal zur Wahl stellt und sowas. Bei den Oscars gibt es ja auch die Nominierten und dann kann nochmal abgestimmt werden. Bei uns konnte man einfach nur eintragen, welchen Film sieht man hier. Und ich lese hier nochmal kurz die Gewinner vor. Bester Film, sagt die Cuts Community, ist Zone of the Interest. Ich würde es dem auch am meisten gönnen, glaube ich, von den Filmen, auch wenn ich den gar nicht mal so gut finde, aber ich finde den, glaube ich, den interessantesten, der hier nominiert ist. Beste Regie, Christopher Nolan, Oppenheimer. Er hätte es sicherlich mal verdient, irgendwie mal diesen Oscar zu bekommen. Bestes Schauspiel, da haben wir bei unseren Preisen nicht nach Gender geteilt, sondern es gibt zwei Preise einfach, die man verleihen kann, auch nicht für Haupt- und Nebenrolle. Da gewinnen Sandra Hüller und Emma Stone. Bester Animationsfilm, The Boy and the Heron. Bester nicht hauptsächlich englischsprachiger Film, Zone of the Interest. Beste Filmmusik teilen sich Oppenheimer und Zone of Interest. Ich sag mal Zone of the Interest, ich habe das so falsch drin. Zone of Interest. Beste Kamera heute von heute mal für Oppenheimer. Beste Effekte, Dune 2, den konnte man bei uns schon mitwählen. Bestes Drehbuch, Roter Himmel, da ist er, von Christian Petzold. Und dann habe ich noch fünf Kategorien hinzugefügt. Und zwar beste Choreografie. Also es wird ja immer gesagt, wir brauchen einen Stunt-Oscar, aber wahrscheinlich bräuchten wir eher einen Choreografie-Oscar, würde ich denken. Und da hat der Katz-Discord John Wick 4 gewählt. Dann habe ich noch bester Trailer zur Auswahl gestellt. Da haben Killers of the Flower Moon und Furiosa gewonnen. Innovativster Film habe ich mir noch ausgedacht. The Zone of Interest hat gewonnen. Bester Genrefilm, John Wick 4. Und beste Line, das war eigentlich das, was ich am witzigsten fand. Also, was ist der beste Satz aus einem Film? Und gewonnen hat natürlich Die Arbeit lässt es nicht zu, aus Roter Himmel von Christian Petzold. Und ich kann noch mal ein paar andere vorlesen, die hier drin waren. Ich hatte gewählt Can You Find the Wolves in This Picture von Killers of the Flower Moon. Auch noch hier gewählt wurden Der Godzilla-Schrei aus Godzilla Minus One, I'm Just Ken. Ich habe noch nie in meinem Leben so gelacht nach dem Kinobesuch von Fallende Blätter. Google News, sagt wohl jemand in Music von Angela Schanelek. We thought we might start a chain reaction that would end the world. I believe we did, aus Oppenheimer. Oliver Strangers wurde genannt mit It's funny, it doesn't take much to make you feel the way you felt back there again. Und dann haben wir noch, das war's, glaube ich. Ja, nee, Arm Chopping is not a love language, hat wohl jemand in diesem Animationsfilm Nimona gesagt. So, das wären auch noch die Cuties gewesen und offiziell heißt dieser Preis natürlich der goldene Schnitt. Das würde ich euch noch gerne fragen. Findet ihr, es fehlen Kategorien bei den Oscars? Ich habe nämlich dann mich gefragt, als ich die zur Auswahl gestellt hatte, was fehlt eigentlich wirklich? Also Choreografie können sich, glaube ich, viele einigen. Ist es auch so euer Gefühl? Müsste es eigentlich noch was geben bei den Oscars, was es irgendwie nicht gibt? Ich glaube, man wird eine ziemlich große Can of Worms aufmachen, wenn man sagt, man macht jetzt tatsächlich verschiedene Genres rein. Also man könnte ja sagen, Dokumentation und Animationsfilm sind so ein bisschen Genres oder Filmarten vielleicht. Aber ich denke, es fehlt noch so ein bisschen Action, es fehlt noch so ein bisschen Choreografie, es fehlen noch, ja, diese Teile eigentlich der Filmwelt, die nicht so richtig mit einem Preis bisher bedacht werden. Habt ihr da irgendwas? Hast du da was, Christoph, wo du sagen würdest, das müsste es eigentlich noch geben?
Genauso das, was du sagst, das mit Stuntwork oder auch Choreografien als solches, das ist ja wirklich was, was seit Jahren in der Debatte steht. Aber als Mensch, der halt auch immer die Oscar-Verleihung guckt und die immer sehr, sehr, sehr lang ist, bin ich natürlich auch sehr vorsichtig, irgendwie so zwei, drei zusätzliche Kategorien zu fordern, obwohl einen selbst nur irgendwie die großen paar interessieren, in die man selbst so Aktien hat. Genauso, ich würde mich schon freuen, wenn halt so ein Stuntwork-Oscar kommt, aber mal schauen, was die Akademie sich da einfallen lässt, wenn die Besucherzahlen wieder schwinden.
Ich glaube, bestes Casting ist das, habe ich mir, oder ist das bester populärer Film? Das haben sie wieder gekickt. Ich glaube, bestes, Ich glaube, bester
populärer
Casting
Film
kommt,
war so eine
kommt
Idee, als dass man bald einfach einen Oscar bekommt, wenn du am meisten einnimmst, nicht wahr? Also das wäre irgendwie idiotisch. Ich hätte das Gefühl,
bestes Casting kommt. Will be added to the Academy Awards in 2026.
Ah, ja.
Sehe ich hier gerade. Ja, ja.
Guck mal, das finde ich halt ein bisschen idiotisch, weil meiner Meinung nach ist das so ein bisschen im Regie-Oscar mit drin. Also das quasi in Film und einer guten Regie sollte die Regisseurin, der Regisseur eigentlich das
Casting. Aber es gibt Casting Directors, die dann wahrscheinlich dann nominiert werden würden,
genau,
oder? Also soll wahrscheinlich diese Klasse nochmal
natürlich
hervorheben.
Ja.
Klar, hast du noch was? Eine Kategorie, wo du sagst, warum eigentlich
nicht? Stunt könnte ich mich drauf einigen und ich als großer Horrorfilm-Fan hätte auch nichts dagegen, wenn Genrefilme mehr vertreten wären, aber es wird, glaube ich, nicht passieren in nächster Zeit.
Aber ist es nicht gerade so ein bisschen was für uns, die irgendwie so Nischenfilme geil finden, wenn es denn doch mal einer schafft? Also ist es nicht einfach so ein Highlight, wenn nach Jahren denn doch ein Horrorfilm oder wenn es halt so der Exorzist ist, der plötzlich so den Oscar-Gewinner. Ich habe das Gefühl, das hat schon, also sozusagen am Rande zu stehen, hat schon auch irgendwie einen gewissen
Reiz. Aber das passiert echt fast nie, ne? Also, dass da überhaupt mal irgendwas in die Nähe, ich glaube, Get Out von Jordan Peele, oder? Das ist das Letzte, an was ich mich erinnern kann, was da groß. Vielleicht sollte man, ja.
Clara, was hättest du dieses Jahr als Horror-Oscar nominiert?
Schwer zu sagen, fällt mir vieles ein, aber mein Favorite dieses Jahr war Renfield auf so vielen Ebenen, aber dass der keinen Oscar bekommt,
das ist mir auch klar. Vielleicht sollte man noch diesen den besten fremdsprachigen Film irgendwie anders machen. Das ist auch immer, finde ich, so eine Kategorie, wo ich denke, so fünf Filme sind da dann nominiert, so aus dem Rest der Welt. Das ist doch irgendwie, ist das nicht Schwachsinn eigentlich? Und dann immer mit dieser Sprachsache, wie viel Englisch wird da gesprochen und so. Vielleicht könnte man das kontinentbezogen machen, dass man sagt, so bester europäischer, bester asiatischer, bester afrikanischer, damit da immerhin wenigstens mal was Afrikanisches zum Beispiel gewinnt jedes Jahr oder so. Ich glaube, das könnte die Sichtbarkeit auch krass stärken. Es wäre vielleicht dann auch blöd, wenn man dann immer dahin abgeschoben werden würde in diese Kategorien. Aber das ist, glaube ich, auch was man nochmal irgendwie ändern könnte. Weil ich denke dann immer so, ja, also sowas wie Maestro braucht ihr nicht nominieren. Da könnt ihr auch irgendwas anderes aus Europa vielleicht nochmal nehmen oder so. Weiß ich nicht. Also ja, da könnte man nochmal ran. Aber wir machen uns Gedanken und wir werden es der Academy mitteilen.
Wir schreiben auf Twitter einfach.
Genau. Auf X. Ja, vielen Dank, ihr beide, dass ihr mit mir diese Oscar-Folge zusammengewuppt habt und jetzt hier nochmal im Sauseschritt durch diese 10 Filme, die haben es diesmal ausgereizt, ne? Manchmal sind es ja noch 9, durch diese 10 Filme gegangen seid. Danke.
Ja, sehr gerne. Also dafür, dass das Barbie zwar mein schlechtestes Kinoerlebnis war, freue ich mich jetzt halt erst recht, falls ihr den Oscar gewinnt. Also Clara, dann denke ich an dich. Und ansonsten sehen wir uns ja vielleicht alle denn in der Oscar-Nacht im Discord.
Genau.
Ja.
Bis dahin, wir haben noch einige Folgen in Planung. The Zone of Interest, Dune, kommt alles in der nächsten Zeit. Hier bleibt uns gewogen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Oscar-Schauen. Ciao.
Tschüss. Ciao.